Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 654. Heute mit dem Rückblick auf die WWE Survivor Series 2024. Es war mal wieder Zeit für die Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Kai!
Hallo!
Und einen schönen ersten Advent.
Und einen schönen ersten Advent, das stimmt. Schön erstes Türchen öffnen und dabei dann Wargames gucken.
Ich wollte gerade fragen, hattest du was Schönes in deinem Adventskalender?
Ja, hatte ich natürlich. Einen schönen Proteinriegel. Von daher für einen guten Arm natürlich.
Das ist auch wichtig. Absolut. Ja, die WWE hat uns sozusagen die erste angezündete Kerze hier am Adventskalender, am Adventskranz natürlich bestellt mit der WWE Survivor Series. Und wir setzen uns dann auch natürlich gerne hin und liefern euch hier den Review-Podcast nach. Relativ zeitig natürlich auch, so wie sich das gehört, so muss das ja sein. Der finale Big Four Pay-Per-View hier, PLE, im Jahr. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich ganz schnell durch, dass ihr uns unterstützen könnt, mehr Content bekommt bei Patreon Steady. Da haben wir übrigens jetzt gerade die 1000 Bonus-Podcasts geknackt. Also, das finde ich immer noch ziemlich irre. Aber das wisst ihr, ne, die Links findet ihr überall. Wenn ihr da mehr von uns haben möchtet, zum Beispiel die neuen Formate wie Ruthless Reviews, die wir jetzt angekündigt haben, oder nächste Woche gibt's dann eben auch eine neue Episode von On a Pole und jede Woche das Magazin, Vista, Patreon Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Und nächste Woche planen wir hier einen Fragen-Podcast. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt die bitte bis Mittwoch an fragen@headlock.de oder postet sie auch gerne in unseren Discord oder ja, schreibt sie dann unter das Video zum Beispiel. Jut, Kai, wir sind bei der Survivor Series 2024 angekommen und die Show wurde eröffnet von dem Wargames Match der Frauen. Wir haben auf der einen Seite Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, Io Sky und Bayley und die treffen auf Liv Morgan und Raquel Rodriguez vom Judgment Day, Nia Jax, Tiffany Stratton und Candice LeRae. Erstmal zwei Dinge natürlich, die wir hier betonen müssen. Erstmal, die gute Naomi hatte ein Partyhütchen auf.
Ja, weil sie Geburtstag hatte.
Genau. Und dann
wurde auch Happy Birthday gechantet. Das fand ich dann eigentlich wiederum ganz cool.
Ja. Ob das jetzt zu so einem Thema wie den Wargames passt?
Ja.
Ne? Das ist eh was ich an dem Match schon mal vorab kritisieren möchte. Ich finde, das war ein bisschen zu viel Fun and Games für die Wargames. Aber kommen wir gleich noch zu sprechen. Und natürlich die Maske von Rhea Ripley. Wir wissen natürlich die Verletzung, Jochbeinbruch und alles Mögliche.
So heißt das. Ich habe mir meiner Frau ganz Zeit überlegt, so, ja, Orbital Bone, wie heißt das denn auf Deutsch? Und haben wir so, wir sind da nicht drauf gekommen. Jochbein ist der Name.
Jochbein, ach, das ist das hier, ne?
Ja, ja, das Ding halt, aber ich kam da nicht drauf.
Das Ding halt im Gesicht, wo. Ja, wie gefiel dir die Maske, lieber Kai?
Sehr cool. Also wirklich, ich mochte es, hat auch, also ne, klar, wir alle mögen natürlich unseren Dashing Cody Rhodes, mit der Maske kann man natürlich auch wresteln, aber hat sehr gepasst, also auch generell zu Rhea und sieht halt super badass aus. Und dann natürlich, wenn du sagst, okay, mit der Maske dann nochmal Headbutts verteilen, ist ganz cool, hat aber auch dann für diesen coolen Moment gesorgt, als sie sagen kann, okay, ich ziehe jetzt die Maske ab, nach dem Motto, komm, ich muss mich hier nicht schützen oder sowas, fand ich sehr, sehr gut.
Ja. Die sah halt wirklich gut aus, die Maske, ne? Also auch viel beeindruckend natürlich. Ich meine, sie hat ja so eine Evolution der Masken quasi durchgemacht. Ich glaube, beim ersten Auftritt hat sie noch diese durchsichtige gehabt, beim zweiten dann irgendwann die schwarze und jetzt eben diese mit Hörnern und Nase und allem drum und dran. Also ich fand's auch echt gut, wie man das hier aufbereitet hat. Ansonsten vielleicht nochmal so ein bisschen Chronistenpflicht. Wo war das Ding hier? Wir waren in Vancouver, natürlich Kanada, ausverkauftes Haus in der Rogers Arena, knapp 18.000 Zuschauer, die auch hier Rhea Ripley natürlich ordentlich angefeuert haben.
Den auch da natürlich, ganz kurz wieder, ja, Biggest Gate und sowas, ja, weil ihr einfach asoziale Ticketpreise habt. Ich hasse es, dass dafür geklatscht wird, weil das ist einfach dumm, dafür zu klatschen.
Ja, korrekt. Rhea Ripley hat ja aber nicht das Match gestartet, sondern es waren natürlich Nia Jax und Bayley. Bayley, die ja neu ins Team gekommen ist, nachdem Jade Cargill hier verletzt ausgefallen ist. Was jetzt genau mit der ist derzeit, da gibt es ja alle möglichen Theorien und Spekulationen und Informationen, bin ich mal gespannt drauf, wann man so ein bisschen Klarheit hat, warum Jade Cargill jetzt wirklich ausgefallen ist, abseits der Storyline-Verletzung. Kai, war es für dich überraschend, dass hier gerade ein Nia Jax den Start gemacht hat?
Ja, ich fand es sehr überraschend, Aber was halt wiederum gut war, ist so ein bisschen, weil die Faces hatten ja den Vorteil, was sowieso irgendwie immer komisch ist. Aber dadurch, dass du dann irgendwie eine Nia Jax da hast, die natürlich so gewisse Power ausstrahlt, kannst du auch mal sagen, ja, die Heels können jetzt auch eine Dominanzphase haben, wenn sie in der Unterzahl sind, weil die haben eben Nia Jax. So ein bisschen als diesen Faktor, wo man sagt, ja, die kann auch mal zwei Frauen, Man, Woman handeln.
Von genau, daher, kann die auf jeden Fall kontrollieren und bearbeiten. Ja,
fand ich das eigentlich ganz okay gelöst. Trotzdem muss ich sagen, gerade der Anfang, also diese ersten 30 Sekunden, ne? Was war das? Also, da war ja gar keine Koordination. Also, du hast ganz Zeit nur Bailey gesehen, wie sie called. Da war so gar keine Chemie. Du hast richtig gemerkt, wie die erstmal reinkommen mussten. Also, der Anfang war wirklich schlecht.
Ich finde ohnehin, dass wir hier beim Frauenmatch diesmal sehr viele rumpelige Momente und auch Timing-Probleme gehabt haben. Etliche Male innerhalb des Matches. Das,
jeder.
Bitte?
Sorry. Jeder einzelne Chairshot war so kacke, ne? Also, außer die von, also, oder generell viele Waffeneinsätze. Aber außer die Dinger von Io Sky. Io Sky.
Io Sky ist richtig. Nicht Io Shirai. Das ist ein bisschen.
Ja, es ist auch mit der Raquel, Rodriguez, Gonzalez, du kommst einfach durcheinander irgendwann, ne?
Die Kicks von ihr waren auch gut, übrigens, von Raquel, ja.
Aber, also wirklich, auch zum Beispiel dieser Candlestick-Schlag von Candice LeRae dann irgendwann gegen Io. Also, aber diese Sequenz, wo dann auch, also ich springe ganz kurz nur, weil es dazu passt, auch diese Sequenz, wo dann Nia Jax mit dem Stuhl gegen Naomi und Bailey vorgegangen ist. Jo, was war das?
Ja.
Also.
Ist so. Hat mich auch massiv gestört. Stuhlschläge, wir sehen die später noch im Match der Männer, da viel, viel wuchtiger. Und da so ein bisschen rumzuprockeln und so ein bisschen wirklich sehr weich zuzuschlagen. Wir hatten, wie gesagt, auch noch diese Stuhlschlagsequenz, die auch super merkwürdig gewirkt hat. Mit Naomi mit dabei. Nee, das war nicht so richtig das Wahre. Bin ich auch dabei. Die sollen sich mit den Stühlen nicht umbringen, aber es sollte schon knallen, um mal die gute Melanie Gray zu zitieren. Also, wenn ein Stuhlschlag nicht knallt, dann kann es auch eigentlich sein lassen, in meinen Augen. So. Ansonsten hier Nia Jax, Bailey machen den Anfang. Wir sehen dann die Geschichte hier, ist natürlich Bailey, die versucht so ein bisschen Nia Jax auf Distanz zu halten, ein bisschen Tempo zu machen, dann unter anderem auch mit so einem Lucha-Rana, wo sie dann eben die Seile hochgeht, hier eben kontert. Dann Bailey, die auch so ein bisschen die harten Bandagen hier schon auspackt, sich dann so ein Teil von ihren Kostüm quasi auszieht, damit versucht Nia Jax zu peitschen, aber Nia schnappt sich das Ding dann irgendwann und peitscht dann zurück und ist dann erstmal im Vorteil, bis dann Naomi reinkommt. Und hier in dem Wargames-Match der Frauen haben wir es ganz deutlich gehabt, dass wirklich jede neue Teilnehmerin auch neue Gerätschaften mitgebracht hat auf die eine
übrigens
oder andere.
Übrigens dazu, also, ne?
Ja.
Das war ja eine Frage auch im Tippspiel vom Nuno.
Ja. Ne?
Und ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Da war dann ja die Frage, wie viele Waffen werden eingesetzt in dem Match? Und ich habe getippt, sage ich ganz ehrlich, komplett falsch, 0 bis 3. Weil ich dachte, ey, die machen ja nicht einfach das Gleiche nochmal. Und fast das ganze Match war, ey, wir machen das Gleiche nochmal. So, wir machen wieder diesen Io Sky Spot, vor dem ich größten Respekt habe, den finde ich auch cool oder sowas, ne? Trotzdem, so, ey, ich wurde auch kritisiert dafür zu sagen, ich will immer Ty Dillinger auf A10. Dann darf ich, also beim Rumble, dann darf ich auch das hier kritisieren. Und hier auch wieder zu sagen, ja, jede, die reinkommt, bringt einfach wieder eine Waffe mit. Also, was prinzipiell okay ist, aber es ist einfach nur das Gleiche wie letztes Jahr nochmal machen, das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Match. Also, ich habe nicht mal dieses Zeitproblem, weil dadurch, dass jeder immer eine Waffe mitbringt, für die sie dann auch mal irgendwie eine Minute braucht, bis sie dann im Ring ist, hast du natürlich schon irgendwie wenig Downtime im Ring. Weil bis die erstmal da ist, sind eh nur noch 2 Minuten auf der Uhr. Dann arbeiten sie gerade diesen Waffenspot ab, dann kommt schon die nächste rein. Also du hast eigentlich diesen Flow, aber es ist halt einfach, also es ist prinzipiell das gleiche Match wie letztes Jahr. So dieses Reinkommen, Waffe, Nächste, Reinkommen, Waffe, Nächste, also das ist sehr, sehr uninspiriert.
Ja, also es fühlt sich halt, mal ganz böse formuliert, fast schon so 0815 wie bestimmte Phasen innerhalb eines Rumble-Matches an.
Ja.
Wo die Leute einfach nur reinkommen, ihre Signatures droppen, um ganz viel englische Worte zu benutzen, und dann irgendwann ein paar auf die Nase bekommen, damit der Nächste oder die Nächste reinkommen kann. Mich hat das auch massiv gestört. Deswegen fand ich übrigens auch das Männer-Match vom Flow her angenehmer, weil du nicht ständig diese, ja, wo ist denn jetzt der Stuhl? Kriegen sie jetzt den Tisch da unten raus? Also, dieses Problem hattest du nicht. Diese Überbrückung des Waffengekrames, so nenne ich es einfach mal, hattest du da nicht so häufig. Hattest du auch, aber auch mal einfach Teilnehmer, die gesagt haben, so, ich komme jetzt sofort in den Ring rein. Und ich glaube, da muss man sich auch was überlegen in den nächsten Jahren, weil es kann nicht sein, dass die Wargames-Matches immer daraus bestehen, dass von den 5 Minuten dann irgendwann 3 Minuten dafür draufgehen, dass irgendwelche Waffen mitgebracht werden.
Ist auch so ein bisschen das Problem, wenn du halt auch hier, was wir auch in der Preview angesprochen haben, bei den Frauen sagst, ja, es ist halt Wargames und deswegen brauchen wir ein Wargames-Match und deswegen wurschteln wir so alle Fäden so ein bisschen zusammen und jeder, der mal mit jedem irgendwie interagiert hat, das war ja auch das Ding, also du brauchtest hier kein Wargames-Match. Ne? Das war ein bisschen das Problem. Und du hast aber trotzdem eins gemacht und das merkst du. Ich habe weiterhin die Hoffnung, dass man jetzt nächstes Jahr nicht wieder sagt, oh, wir müssen jetzt wieder Wargames machen, weil das ist ja dieses große Problem. Kalender sagt so, ich mach so, ne?
Ja.
Also wie gesagt, bei der Bloodline, ey, okay, passt. Ne?
Ja.
Passt. Aber das ist halt auch nicht, weil der Kalender das sagt, sondern die Fehde gibt das her und bei den Frauen hast du das leider gar nicht. Was ich noch ansprechen wollte, bevor wir jetzt gleich kommen, weil wir sind jetzt ja, Naomi kam rein, hat ein bisschen aufgeräumt, hat auch recht coole Aktionen sogar gezeigt, also wirkt die jetzt gar nicht so, wie wir es schon häufiger mal gesagt haben, dass die da off war, dass Aktionen vom Timing her nicht gepasst haben. Ich fand, das war eigentlich ganz vernünftig. Was mich aber richtig hat aufschrecken lassen, war, als es diesen Overhead gab, wo ja. Bailey und Naomi Nia Jax über sich werfen, wo ich dachte, das war so knapp davor, dass sie komplett auf dem Kopf landet, ne? Also, dass sie da noch durchgerollt ist, das war extrem knapp.
Ja, man wusste nicht genau, soll es ein Backdrop werden oder soll es ein Frontslam werden? Also, ist es quasi ein, soll sie in der Luft einen Flip machen oder halt eben nicht? Und es sah sehr, sehr gefährlich aus. Kann man schon mal sagen. Ist zum Glück nichts passiert. Es gibt kein Verletzungsupdate dazu. Also, von daher scheint das alles gut gegangen zu sein. Naja, weiter geht's mit Candice LeRae, die dann in den Ring kommt. Die bringt nämlich dann die Stühle mit und dann habe ich hier nur geschrieben, Nia Jax schlägt improvisiert auf Naomi und Bailey ein mit den Stühlen teilweise auch und das wirkte halt komplett out of place alles. Also
das war
super improvisiert, ganz mieses Timing. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist,
alles.
Aber das war echt nicht gut.
Ja, was wiederum gut war, war als dann im anderen Ring dann diese Stühle aufgebaut wurden, also 2 wurden hingestellt und einer wurde quer drüber gelegt, dass du quasi wie so eine kleine Liegefläche hattest. Dann wurde da Bailey draufgelegt und dann gab es so eine Art Lionsault, also Springboard Moonsault von Candice LeRae. Das war sehr cool.
Ja, das war auch eine innovative Art, mal die Stühle zu nutzen und auch eben Candice LeRae so ein bisschen Showcase zu geben. Weiter ging es dann mit Bianca Belair, die hier eine Mülltonne und einen Feuerlöscher mit reingebracht hat. Den Feuerlöscher erstmal schön beiseite gelegt. Den braucht
man. Und noch einen Tisch.
Noch einen Tisch. Okay, den Tisch habe ich vergessen aufzuschreiben. Na gut. Ja, und im Endeffekt räumt die natürlich hier erstmal auf, ne? Aber auch da teilweise mit Timing-Problemen. Also diese Kombo mit dem Flip und dem Stuhl in der Ecke oben drüber über Nia war auch, sag mal, Timing behaftet, oder?
Ja. Also das hatten wir irgendwie ganz viel in diesem Match. Ich weiß nicht, woran es lag. Ganz komisch. Und das Komische ist bei meinen Notizen, deswegen muss ich gerade ein bisschen lachen, weil bei mir steht auch immer nur, Bianca räumt auf, weil es ist halt auch nicht mehr passiert, weil die erstmal zum Ring gehen muss, dann schmeißt sie noch 3 Sachen rein mit Tonne, Feuerlöscher und Tisch, dann ist die Zeit eh schon gefühlt abgelaufen.
Ja.
Und dann hast du halt irgendwie 2 Aktionen, dann kommt Tiffany Stratton raus. Also da war jetzt auch nicht viel in diesen 3 Minuten.
Nee, es gab halt dann noch so einen Dropkick, der sah nicht gut aus, gegen den Stuhl, den Nia Jax gehalten hat, und aber so dann auch den Stuhl wirklich so gehalten hat, dass man auch hier auf keinen Fall den Stuhl irgendwie an den Kopf bekommen kann. Also ich fand, das Match hatte hier wirklich einen komischen Rhythmus. Ich fand die Geschichte nicht gut, die bis hierhin erzählt worden ist. Es hat sich genau nach dem angefühlt, was wir auch schon oft an so Wargames-Matches kritisiert haben, nämlich, ja gut, die entscheidenden Teilnehmerinnen, die kommen erst zum Ende hier rein. Und bis dahin müssen wir das irgendwie überbrücken und dazu noch die Timing-Probleme. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit diesem Match und ich bin ja jemand, der auch gerade in den letzten Jahren die Wargames-Matches der Frauen wirklich gemocht hat. Das hier, nehme ich schon mal vorweg, ist für mich wahrscheinlich mit das schwächste Wargames-Match der Frauen gewesen, was wir bis jetzt gehabt haben. Sage ich schon mal. Soweit.
Was wiederum ein bisschen besser wurde, war dann, als Tiffany Stratton reinkam, fand ich, weil da gab es dann wiederum so einen kleinen Showcase-Moment, weil Tiffany Stratton dann wirklich sehr viel Offense zeigen können, auch gerade in diesen Tag-Team-Aktionen mit Nia Jax zusammen, das mochte ich, weil du hast da gemerkt, okay, da ist jetzt was zusammenpasst, so ein bisschen, ne?
Da war dann auch wieder ein bisschen Geschichte dabei. So,
das genau, wollte ich gerade sagen, die räumen zusammen auf, die kennen sich, ne? Das fand ich dann echt gut. Also diese 3 Minuten, die dann da nach dem Entrance von Tiffany Stratton waren, die haben wirklich Laune gemacht.
Genau. Danach als nächstes kam Io Sky rein, die dann auch erstmal ihre Mülltonne gesucht hat. Die muss hier die richtige Mülltonne haben, die nicht vorne gelegen hat, sondern muss erstmal noch einmal komplett um den Ring laufen. Und es tut mir leid, wenn ich da jetzt wirklich so Nitpicking betreibe. Mir geht's halt wirklich auf den Keks, wenn hier jemand in so einem Wargames-Match, wo es halt in der Inszenierung darum geht, wirklich eine Schlacht darzustellen, dass sie dann lacht, wenn sie die Mülltonne nicht findet, dass sie dann lacht, wenn oben was nicht richtig funktioniert. Das hat mich hier als Fernsehzuschauer so massiv rausgenommen, dass das mich wirklich gestört hat. Auf jeden Fall holt sie halt eben ihre Mülltonne dann hinten, klettert hoch, wird dann von Candice LeRae abgeholt. Da hat auch irgendwas nicht funktioniert, weil ich glaube, dass die beiden eine andere Aktion zeigen wollten. Das hat ja,
also eigentlich hätte da so ein Sunset-Flip
Powerbomb
kommen sollen, aber anscheinend hat sie gemerkt, ich bin gar nicht so groß.
Ja, oder ne, oder Candice hat einfach den Absprung quasi verpasst, ne? Da musst du dann im richtigen Moment loslassen. Wir sind sehr kritisch hier mit dem Match, aber das hat mich wirklich gestört. Also das ist, genauso hat mich übrigens auch gestört, dass wir dann diesen Gymnastik-Exchange hier von Io und Tiffany gehabt haben. Ja, wir wollten so ein bisschen das Duell darstellen, diese tollen Athletin, vollkommen Respekt dafür. Ich sag's aber nochmal, das passt nicht in ein Wargames-Match für mich.
Ich fand das gut, weil das zum ersten Mal was war, was halt gut aussah. Also in diesem, es gab halt so viel, was schlecht aussah.
Ja, das stimmt.
Du hast halt gemerkt, Io Sky, ich bin jetzt auch kein Freund davon, wieder diesen Mülltonnen-Spots zu machen, obwohl es, glaube ich, auch mittlerweile einfach diese Kofi Kingston-Aktion ist, wie beim Rumble. Von daher,
okay. Und zwar Moonsault. Und ich kann, die anderen Male war es auch ein Dive, ne? Also, und
ja, aber das fand ich halt einfach noch krasser übrigens.
Das ist auch übel, ja.
Ja, also deswegen von daher, ey, sowieso Respekt, aber mir hat es halt ganz gut gefallen, weil ich habe halt vorher so viel schlechtes Timing und Aktion gesehen, dass mir diese athletische Sequenz mit dem Hin und Her zwischen Io Sky und Tiffany Stratton eigentlich sehr gut gefallen hat und passend dazu auch, dass dann generell die Aktionen von Io Sky auch ordentlich Wumms hatten, was mir auch in dem Match gefehlt hat. Also egal, ob sie jetzt auch mal mit Sachen zugeschlagen hat, also sei es Candlestick oder Stühle oder Dropkicks, da war mal so Saft hinter. Das hat mir im Match die ganze Zeit gefehlt, deswegen mochte ich eigentlich das alles, was danach passiert ist. Also so ab diesem Zeitpunkt, wo halt Io Sky reinkam, das mit der Mülltonne, war ich so, ja, okay, gut, hat auch super viel Zeit gefressen natürlich. Aber trotzdem fand ich, hat Io Sky dem Match sehr, sehr gut getan.
Das stimmt. Also sie war auf jeden Fall der MVP hier in der Runde. Also die hat sich da wirklich reingeschmissen und hat da wirklich auch die großen Aktionen ausgepackt. Auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Mir hat ja halt hier echt ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt. Ich kann es nicht sagen, es war mir zu viel Showboating, zu viel Spiel mit dem Publikum. Das ging dann auch mit Raquel Rodriguez weiter, die dann zum Ring gerannt kommt und irgendwie noch eine Geste Richtung Liv Morgan macht. Hier so und lackt dann noch. So, es ist ein Wargames-Match.
Ja, aber ich glaube, da sind Meinungen verschieden. Ne? Ich finde aber auch so, Junge, ist halt Wargames scheißegal. Mm. Ich glaube, das ist so ein bisschen...
Der alte Mann.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das halt so ein bisschen alterbehaftet. Also, ja, Wargames früher und das muss eine Schlacht sein oder sowas. Ne? Ich gehe da rein und denke mir, Mann, Wargames riecht scheiße.
Und das ist doch kein Anspruch.
Nee, aber wenn ich dann noch... Also, dann werde ich doch unterhalten und bin ich so dieses... Wargames war früher immer so, deswegen muss das jetzt richtig ernst sein oder sowas. Also so, ich guck mir doch schon die Paarung an und weiß, Junge, das ist keine Schlacht, weil das ist halt keine Fehde, die da stattfindet. Ah, ne?
Das Ding heißt Wargames, da ist ein Käfig drumherum, da kannst du doch nicht davon ausgehen, dass die jetzt hier sich kaputt lachen und irgendwie rumturnen.
Sorry. Ja, aber da hat sie jetzt auch keiner kaputt gelacht, also weil wir jetzt einfach nur so, ja, wir schlagen jetzt die ganze Zeit nur richtig stumpf drauf, so à la Intercontinental Championship Match, dann wird's ja auch irgendwie nicht passen. Von daher, also ich check auf jeden Fall die Kritik, ne? Aber ich bin halt eher froh, dass es dann diese Abwechslung gibt, wie die Sachen mit einer Io Sky, wie die Sachen mit einer Tiffany Stratton, weil das halt für mich die besseren Sachen waren, weißt du, als noch 10 weitere schlechte Stuhlschläge, dann lach lieber und spring mich mit dem Moonsault vorm Käfig, als den 400. schlechten Stuhlschlag oder sanften Candlestick-Schlag zu sehen, weißt du?
Ich finde, beides muss sitzen, ganz einfach. Du musst auch die Gimmick, wenn du so eine Stipulation arbeitest, dann musst du die auch entsprechend verkaufen. Just saying. Aber wir sehen, da haben wir offensichtlich unterschiedliche Ansätze. Mich hat das massiv aus dem Match genommen. Und mir würde wirklich auch mal interessieren, wie ihr das seht. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, schreibt es auf dem Discord. Wie seht ihr das? Bin ich da vielleicht mit dem falschen Bein heute Morgen aufgestanden? Habe ich vielleicht zu wenig Schlaf bekommen? War das Raclette gestern zu schwer? Und deswegen konnte ich nicht locker und gelöst hier in die Show reingehen. Schreibt uns gerne mal, wie habt ihr das gesehen? Ist euch das auch aufgefallen? Oder seid ihr wie Kai und sagt, ja gut, lieber ein bisschen Spaß dabei, als einfach nur ein langweiliges Wargames-Match? So, Raquel Rodriguez kommt rein. ja, wie du schon gesagt hast, auch hier die beiden, also gerade Naya und Raquel, und das finde ich, ist dann so der erste Punkt, der erste Storypunkt, der mich so ein bisschen abgeholt hat, wo man dann gesehen hat, so, ach, guck mal, die beiden großen Frauen, die beiden Powerhouses, die wir hier im Team Liv Morgan haben, die dominieren jetzt auch mal, ne, die dann Io Sky und Naomi wirklich auseinandernehmen, quasi mit den Aktionen der Authors of Pain, ne, mit dieser Powerbomb-Kombi, die sie da gehabt haben, dann auch auf ihre Gegnerin geschmissen. Das war der Punkt, wo ich sagte, ey, das ist wenigstens auch mal ein Anschluss gewesen an die nächste Teilnehmerin im Match, wo ich dann akzeptiert habe, so, ja, jetzt macht Sinn, dass dann Rhea quasi hier alleine gegen alle steht. Das hat mir gut gefallen, um mal was Nettes zu nennen. Ja.
Aber auch da, also, ich fand es prinzipiell auch gut, aber das hat ja nach dem, wenn du halt sagst, Wargames muss hart oder sowas, dieses, ja, jetzt kommt der Letzte rein und alle warten auf, den ist ja auch dieses klassische Wargames-Schema F, ne? Also, das kannst du ja genauso gut kritisieren, das ist einfach je nachdem so, was ist meine Präferenz. Ich persönlich mochte es aber auch, dass Rhea reinkommt und erstmal alleine ist, weil es natürlich auch zu Rhea passt, weil es zu diesem Badass-Charakter passt. Natürlich mag ich sie halt auch. Und dann gab es ja auch dann, ne, Rhea ist dann da, muss ich dann erstmal gegen die ganzen Heels behaupten, was er auch gut macht. Es gibt Headbutts gegen Nia Jax mit der Maske, was sowieso super cool ist. Sie räumt dann auch auf. Da gab es auch diesen einen geilen Candlestick-Schlag von von Candice gegen Io, wo Io einfach so nach hinten wegfließt, als wäre sie aus dem Käfig gehauen worden. Das fand ich echt gut. Und da hat sich dann ja auch rauskristallisiert, dass dann Rhea dominiert oder dass die Faces kurz dominiert haben, so dass man dann sagen kann, okay, die Uhr läuft jetzt runter und Rhea wartet nur noch, dass Liv reinkommt. Weil das war ja auch das, du merkst, die für diese Wargames-Fehde gesorgt haben, kommen halt als Letztes und jetzt hast du diesen Punkt, okay, jetzt ist das Storyline-mäßige, weil dann läuft die Uhr runter, Liv guckt super verängstigt in den Käfig, ne, Zeit läuft ab, Käfig geht aus, Liv kann als letzte Person reinkommen. Ist dann aber eben so, dass man erst denkt, oh, sie kommt doch nicht, geht dann zurück, kommt aber mit dem Baseballschläger wieder, also du greifst wieder die Fäde auf. Das sind dann ja die Sachen, so, die wir ja auch sehen wollen. Absolut. Warum ist das so, da ist was hinter und nicht einfach nur, das ist Candlestick, weil cool, das ist Stuhl, weil cool. Das ist auch gut zu einem gewissen Extent, aber nicht, wenn du es immer gleich machst.
Ja.
Aber dann auch diese Phase mit dem Baseballschläger, wo sie eben reinkommt und dann Rhea festgehalten wird von allen und sie dann diese Schläge in die Rippen bekommt. Das war gut. Und ich glaube, das ist auch für alten Mann Olaf Wargames-mäßig.
Nein, das hat auch wieder funktioniert. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich diese Momente, die wir halt immer haben, Stare-Down der beiden Fraktionen, einer wartet auf seinen Fädengegner und hat vorher alle abgefertigt und so. Ich finde, wenn du das im Sinne der Geschichte machst, macht das absolut Sinn. Es geht um die Inszenierung in dem Augenblick. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Wenn du etwas für die Inszenierung machst, mach halt alles für die Inszenierung. Und manche Sachen, finde ich, haben hier eben nicht für diese Inszenierung so eines großen Matches gepasst. Und da bleibe ich auch bei. Aber es ist nicht so, dass mich solche Momente, die dann gestaged sind, ne, im Sinne der Dramaturgie, das stört mich nicht. Wenn das für die Geschichte zuträglich ist und das war es hier, dann ist das für mich absolut okay und bin ich absolut dabei. Und wie du schon gesagt hast, dann mit dem Baseballschläger zugeschlagen, ja, passt doch. Und auch, dass dann halt irgendwann, dass dann versucht wird, sie hier quasi, also Rhea mit der Handschelle zu fesseln und dass dann die Babyfaces versuchen, Rhea zu retten und dann gibt's halt die großen Aktionen abwechselnd von den Heels und den Babyfaces.
Das war übrigens sehr geil, diese Sequenz, wo dann, glaube ich, Io den Dropkick springt, dann Tiffany Stratton macht diesen Stomp dahinter, dann kommt Rhea an mit diesem Running Knee oder sowas, dann gibt's ein DDT hinterher. Das war echt geil, weil das war, wo du sagst, so, ja, so da habe ich Bock drauf, das will ich ja auch sehen. Und das war auch Hard-Hitting. Also sowohl der Dropkick als der Stomp als das Knie. Das war alles, wo du sagst, so, yo, da ist richtig Wumms hinter. Und dann kannst du auch sagen, klar, wir bauen jetzt hier mal so ein bisschen die Spots auf. Auf die eine Seite links geht Tiffany Stratton hoch, rechts geht Io Sky hoch. Da steht die Mülltonne sowieso noch parat. Dann Io springt den Moonsault, was sie wirklich krass hat, weil ich dachte, sie macht halt diesen Kofi Kingston Trustfall. Ne? Und dann, er macht halt einen Moonsault mit einer Tonne auf dem Kopf. So, wie bekloppt musst du sein? Ich habe da riesigen Respekt vor. Ne?
Ja.
Und dann Tiffany Stratton springt die Swanton. Also wirklich, dafür sind wir ja auch da, sind wir mal ehrlich.
Es hat sich halt hier eben so ein bisschen so angefühlt, als wenn die letzten 10 Minuten wirklich das komprimierte Match gewesen wäre. Da kamen dann die Geschichten zusammen. Dann gab es eben nach diesen beiden großen Dives, höchsten Respekt an beide. Sowohl eine Swanton von da oben zu springen, aber noch viel mehr einen Moonsault zu springen, wo du nämlich siehst, mit dieser blöden Mülltonne, wie weit muss ich springen? Weil man konnte sehen, dass sie erstmal so klein, dass sie nach unten geschaut hat in der Tonne und quasi den Abstand zu dem Podest oben gesucht hat und dann nach hinten gesprungen ist. Trotzdem absolut irre, weil wenn du da blöd landest, na gut, dann wirst du halt da unglaublich gestaucht, natürlich auch in der Mülltonne. Crazy, absolut crazy. Und danach bekommen wir das, was wir schon prognostiziert hatten in der Preview, nämlich es gibt natürlich den Cash-In-Tease. Hier liegen Liv Morgan und Nia Jax liegen hier Seite an Seite sozusagen und dann kramt Tiffany, eigentlich gar nicht Tiffany Art, aus der Mülltonne, die sie auch mitgebracht hat, ihren Koffer raus, nachdem sie erstmal ganz viel anderen Klumpatsch da rausgeholt hat. Und dann denkt man sich, oh, jetzt, was passiert denn? Jetzt gibt's jetzt hier den Cash-In, aber nein, dann kommt Raquel Rodriguez dazwischen und unterbricht das Ganze und bevor es dann hier zum offenen Streit im Team kommt, ist dann Io dabei und räumt alles mit dem Feuerlöscher ab. Und ich habe ja auch schon oft so Handschellen-Action kritisiert. Aber so smooth und schnell und geschickt, wie hier eine Handschelle angebracht worden ist, inmitten des Nebels vom Feuerlöscher, da muss ich auch mal sagen, Hut ab, das fand ich richtig gut, weil ich war wirklich überrascht in dem Augenblick, dass dann Raquel auf einmal gefesselt gewesen ist.
Ja, ich habe auch gar nicht damit so gerechnet, weil du hast ja auch nichts gesehen durch das Feuerlöscherzeug und auf einmal war sie da festgekettet. Du wusstest zwar noch, okay, die Handschelle ist da noch dran, weil eigentlich sollte ja Rhea damit gefesselt werden. Wirklich gut gemacht, also auch kreativ.
Ja, fand ich super, weil wir hatten es, also ich meine, was für schlimme Aktionen haben wir schon mit Handschellen gesehen, ne? Schlüssel ja, passt nicht, bleibt irgendwo hängen, kriegst sich zusammen, reißt ab und keine Ahnung was. Wir hatten ja schon alle Katastrophen. Deswegen, das war hier gut gemacht. Was sagst du hier zu dem Tease vom Cash-In?
Ja, was soll ich sagen? Also, ich mag's halt nicht, ne?
Okay.
Also, weil es ist halt mittlerweile, also, ich liebe den Money in the Bank Koffer. Ich liebe es ganz, und ich liebe auch Cash-Ins. Es ist überragend geil. Aber ich brauche halt nicht jede Woche einen Tease, weil es ist halt komplett egal, weil jedes Mal ist es dann irgendwie Tiffy-Time und du bist so, okay. Also, weil es ist ja nicht mal mehr besonders, weil, und wenn sie dann eincasht, klar, ist es dann trotzdem ein cooler Moment, weil sie dann wirklich eincasht, ne? Aber ich bin halt, ich persönlich, das ist auch nicht, also so ein Kai-Problem. Ich bin aber an dem Punkt, wo ich mir denke, boah, Junge, so, ich gehe jetzt zu 90% davon aus, dass du es eh nicht machst. Und weil es doch passiert, bin ich so, ach guck mal, es passiert ja doch. Aber ich so, also es ist halt nicht mehr diese Überraschung, dass ich dann sage, ach krass, ja, der Cash-In, sondern ja, sie macht es eh nicht und wenn sie es dann doch macht, bin ich, ah okay, krass, guck mal, macht sie halt. Also ne, das ist so, ich finde das super nervig, weil es, also das wird so gemolken, dass es diesen Moment komplett killt.
Ja, man reitet das Pferd halt hier ein bisschen tot, das ist wirklich so. Vielleicht hätte sie einfach Tiffany über beide legen sollen, dann wäre sie einfach Doppeltitelträgerin hier.
Genau.
Ja. Was wir danach noch gesehen haben, war unter anderem einen kleinen Konflikt zwischen Bayley und Io Sky, die ja hier gemeinschaftlich quasi Bianca Belair retten. Und dann haben wir so kurz einen Staredown der ehemaligen Damage Control Freundinnen, / Gegnerinnen. Und auch hier ist, bricht der Konflikt nicht aus, sondern, naja, bricht den sozusagen ab. Die kommt dann dazwischen und attackiert. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass man das nicht intensiver dargestellt hat, diese Charaktere, die hier mit dabei sind, oder? Also, mein Bayley war von Anfang an drin, Io war Mitte des Matches drin. Das hätte man auch vielleicht früher schon mal ein bisschen thematisieren können.
Aber ich mochte trotzdem, dass man es hier gemacht hat. Also, weil, ich sag mal so, in so einem Wargames-Match passiert ja auch recht viel. Du hast jetzt auch gar nicht ja immer diesen Moment für einen Stare-Down. Und ich finde, dass sie es trotzdem hier kreiert haben, war eigentlich ganz gut, weil das ist ja dann ähnlich wie bei einem Rumble, so diese Momente, die wir halt haben wollen, diese kleinen Sachen. Und dass man sowas schon mal andeutet, weil man sagt, okay, die sind jetzt ja eigentlich beide auf der Face-Seite, aber da ist ja noch Vergangenheit, dass man das jetzt nicht unter den Teppich kehrt, nach dem Motto, komm, jetzt ist hier alles, ist gut Party, wir machen jetzt Wargames, toll, toll, sondern dass man immer noch sagt, ja, da war ja mal was, finde ich eigentlich gut. Also hätte man es mehr machen können, ja, aber vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie irgendwo. Weil ja,
ich finde es das schade, dass es innerhalb des Matches keine Konsequenz daraus gibt. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so das Problem, was ich habe. Sondern es wird halt angedeutet und dann wird man quasi damit alleingelassen, der Konflikt wird unterbrochen und dann so, ach ja, übrigens, da war mal was.
Ja. Aber es wird ja irgendwie abgebrochen, wenn man sagt, also sie haben sich ja dann nicht mehr konzentriert und wurden dann deswegen von Nia Jax attackiert.
Ja.
Also eigentlich hat das ja die Konsequenz, meiner Meinung nach.
Ah, nee.
Und es ist jetzt auch nicht so, es ist jetzt ja auch nicht so groß, dass du sagst, ach Mann, Damage Control, ich glaube, das muss die jetzt das Match kosten, weil.
Nee, gar nicht. Aber dass dann zumindest, sei es jetzt, dass dann vielleicht doch irgendwann so zwischendurch, nachdem sie dann doch sich irgendwie haben wehren können, ganz kurz so ein Blick der Versöhnung kommt oder halt eben sagst, ach komm, jetzt hau ab. Das haben, nur so als ein Beispiel, war natürlich auch eine größere Geschichte, Reigns und CM Punk deutlich besser gemacht.
Ja, aber
also, aber es war eine größere Geschichte und war auch der Fokus im Match.
Das hatte halt ein ganzes Videopaket mit einem Sit-Down-Interview. und keine egale Fehde um Damage Control.
So, kommen wir dann vielleicht mal hier in Richtung Finale, ne? Weil da geht's ja dann ordentlich noch zur Sache. Auch eine Raquel Rodriguez kommt ja dann später nochmal zum Einsatz. Wir sehen auch noch, also eine Raquel, die dann Bianca Belair den Stuhl ins Gesicht tritt. Und dann gibt's auch diesen Oblivion auf den Stuhl von Liv Morgan. Und schlussendlich, ja, gibt's dann wirklich diese finale Konfrontation mit Rhea und Liv Morgan. Rhea will dann den Riptide zeigen, aber Raquel, obwohl sie gefesselt ist, schafft's dann noch irgendwie Liv runterzuziehen. Es gibt den Codebreaker mit Stuhl dazwischen quasi und Liv will dann aufs Top Rope, will irgendeine Aktion zeigen. Dummerweise steht davor auch noch ein Tisch. Es gibt den Riptide vom zweiten Seil und dann ist das Ding hier gelaufen. 1-2-3, Team Rhea gewinnt. Ja, und feiert danach und das war's. Wie bist du hier rausgegangen?
Das Komische ist, ne? Also wenn wir das jetzt besprechen, habe ich super viel Kritik. Wie du merkst. Wir beide haben super viel Kritik. Mhm. Ne? Beim Gucken habe ich mir aber eigentlich gedacht, weil das war halt so das erste Match. Ich habe da schön gefrühstückt, ne? So, habe da mein Käffchen getrunken und habe mir gedacht, ach so, irgendwie jetzt auch gerade die Sachen, die ich da jetzt vielleicht jetzt kritisiere, waren dann so beim Gucken erstmal angenehm, weil dieses, ja, die bringt die Waffe rein und dann ist nur 2 Minuten, bis das nächste weitergeht. Das ist ja gar nicht so diese Downtime, weil du hast halt nicht dieses auf Zeit spielen, so, oh, wir müssen noch mal eine halbe Minute rumkriegen. Ja, ich geh mal in die Ecke, ich hau noch mal einfach ein bisschen auf dich drauf, ne? Das hattest du halt nicht. Deswegen, so zum dumm Weggucken, ohne drüber nachdenken, fand ich das eigentlich gar nicht so blöd. Aber, wenn ich das jetzt podcastmäßig betrachte, so, macht das Match Sinn? Wie war es aufgebaut? So, dann bewerte ich ja auch dieses, Mann, die Stuhlschläge sind echt nicht gut, bewerte ich ja im Podcast anders, als wenn ich da jetzt auf dem Sofa bin und mich darüber ein bisschen lustig machen kann, nach dem Motto, ey, wie schlecht kann man es zuhauen, ich bitte dich. Aber, also, so, ne, da sag ich so, jetzt also zum Gucken, ah, ist witzig, Podcast-Kai sagt, ist schon nicht gut, was die da machen. Deswegen ist es so, ich hatte schon irgendwie meinen Spaß auf eine Art und Weise, um das einfach zu schauen beim Frühstück. Aber es war trotzdem Podcast-Sicht kein gutes Match.
Ja. ich fand's, wie ich schon angedeutet habe, ich finde, das war das schwächste Wargames-Match der Frauen, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich fand's echt nicht gut. Mich haben hier wirklich nur die letzten 10 Minuten wirklich abgeholt. Die Action war da, die Bemühung war auch da. Für mich hatte aber extrem viel nicht zusammengepasst und ich bin ja wirklich sonst jemand, der das wirklich unterstützt, aber hat für mich von der gesamten Inszenierung, von der Geschichte her, vor allem innerhalb der ersten 20 Minuten hier, nicht zusammengepasst. Und da muss ich dann auch wirklich streng sein, wenn ich sage, ja, okay, da, von einem halbstündigen Match, dann sind nur 10 Minuten gut, dann ist es halt nicht geil. Und bei mir war es halt eben auch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich fand es halt witzig. So, nee, es hat mich gelangweilt, die ersten 20 Minuten. Das hat zwischen Langeweile und so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, war das. Hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Bin ich ganz ehrlich und bin ich auch jetzt mal ganz, ganz streng.
Ja.
Machen wir weiter. Es ging weiter mit dem Match um die WWE United States Championship. Shinsuke Nakamura gegen Titelträger LA Knight. Shinsuke mit neuem Gimmick, neuer Musik, neuem Outfit.
Neuem Entrance
und natürlich auch dem schwarzen Nebel, den wir bei SmackDown gesehen haben. Wie gefällt dir der neue Shinsuke?
Ich bin ja absoluter Vollblut-Hater von Theme-Änderungen. Und dazu stehe ich auch. Ich finde trotz, also, ne, ey, Shinsuke Nakamura, OG-Theme, mit der Geige, schön NXT, immer fürs Herz. Stark, unhatebar, ne? Ich finde trotzdem, dass man das hier recht gut gelöst hat, meiner Meinung nach. Weil du hörst die Klänge noch raus, es passt aber mehr zu dem Entrance. Der Entrance, der kann schon krass sein, finde ich, wie man den auch hier präsentiert, ne? So dieses, das ist recht minimalistisch, kommt raus, es ist alles dunkel. Es passt sehr gut, meiner Meinung nach. Deswegen, trotz Vollblut-Hate für Theme-Änderungen und sowas, kann ich das hier nicht bringen, sondern ich fand's echt gut. Und ich würde auch ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich zum Match kommen, also nee, erstmal, wie findest du das überhaupt? Ich kann jetzt ja nicht deine Frage nur beantworten und dich gar nicht fragen.
Du bist sehr höflich heute, Kai.
Ja, gewöhne ich dich dran.
Ich finde, wenn du jemanden neu präsentierst, dann gehört es auch dazu, dass der eine neue Musik bekommt und dass der ein neues Gimmick bekommt. Gerade wenn der schon so oft repackaged worden ist und es hat eben nicht funktioniert.
Ja.
Bei Shinsuke. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass man vom Outfit da weggegangen ist, dass man von seinen ganzen Bewegungen da weggegangen ist. Es gibt kein Good Vibrations mehr in der Ecke oder Bad Vibrations, je nachdem, ob er Heel oder Face ist, sondern es ist ein anderer Shinsuke. Und ich finde, das hat man jetzt hier sehr gut gemacht, wirklich so darzustellen. So, nee, das ist, der ist nicht mehr der Artist, ne? Der ist nicht mehr der Künstler, sondern das ist jetzt hier der komische, mysteriöse Typ aus Japan von mir aus, mit ein bisschen glorifiziertem Kulturgut mit dabei. Ich finde das gut, genauso wie man es gemacht hat. Auch, dass er ein bisschen anders kämpft, ein paar andere Aktionen mit dabei sind. Passt für mich. Trademarks sind noch immer dabei. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es gut. Und das zeigt für mich eben auch, dass man da wieder, da hat man sich vorher was bei gedacht, weißt du? Das ist nicht so, ah ja, wir müssen neuen Gegner für LA Knight da haben. Ja, aber nehmen wir Shinsuke Nakamura. Ja, der spuckt jetzt auch so ein bisschen Nebel. Ja, okay. Und was machen wir sonst noch? Ja, nix. Der soll halt einfach verrückter sein, ne? Und dann ist er halt der Verrückte.
Genau. Und ich würde, bevor wir jetzt das Match an sich durchsprechen, okay? Ganz kurz. Elefant im Raum. Weil ich habe ja schon gesagt, LA Knight verteidigt das Ding.
Ja, ne? Ich auch.
Haben wir auch recht klar gesagt. So, dann haben wir gesagt, ja, komm, der wird jetzt nicht gegen Shinsuke Nakamura verlieren. Ne? Nakamura schon so oft repackaged. Was aber auch so ein bisschen durchgeschieden ist, was ich auch gesagt hätte, wo ich meinte, klar kannst du jetzt auch Nakamura gewinnen lassen. Und nach dem Motto, oh, dann ist es die Überraschung. Ne? Und jetzt ist die Frage, ging es nur darum, um zu sagen, ah, das ist die Überraschung, oder haben wir wirklich einen Plan, was zu machen mit Shinsuke? Und das weiß ich eben noch nicht, ne? Weil ist es nur, ja, Belt verloren, in 2 Wochen ist LA Knight wieder Champion, oder bei Saturday Night's Main Event holt er sich den Belt zurück, dann hast du nämlich auch wiederum nichts gewonnen. Weil ich finde, haben wir schon ganz lange und häufig gesagt, so, in einem Nakamura steckt ja mehr drin, als das, was er bisher erreicht hat, ne? Sprachproblem immer noch da. Ich finde auch, also das wird auch auf ewig ein Problem bleiben, weil diese Videopackages mit den Grafiken auf japanischen Untertiteln, ich finde, die sind eine 10 von 10. Das ist super geil gemacht. Ne? Im Ring kannst du das nicht machen, weil hält eine Promo auf Japanisch im Ring, hast du What Chance auf Englisch, so geht super viel verloren von diesem Mystischen, was er jetzt hat.
Ja.
So, das wirst du noch lösen müssen, weil du wirst keine Promoduelle haben zwischen Nakamura und LA Knight. Ohne dass Nakamura da irgendwie irgendwas einbüßen muss. Von daher bin ich sehr gespannt und ich hoffe jetzt zumindest, dass es nicht dieser Moment war, ach ja, Überraschung, alle dachten, LA Knight gewinnt, jetzt gewinnt Shinsuke, sondern dass man jetzt wirklich irgendwas auch damit macht, weil ich finde, da steckt sehr viel Potenzial drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Erstmal muss ich sagen, der Title Run von LA Knight, auch eher so meh, wenn man mal ganz böse ist, ne, da war jetzt auch nicht viel, was wirklich richtig geil gewesen ist. Aus dem kann man auch mehr machen, haben wir auch schon mal gesagt. Ich glaube, dass man hier sich gedacht hat, dass ein LA Knight besser als Jäger funktioniert als als Gejagter. Die Reaktion, die kriegt er ja immer, und der kriegt immer noch einen Mordspop, aber ich glaube, dass der besser in der anderen Rolle funktioniert. Und lass ihn doch ruhig ein bisschen fäden. Lass ihn ruhig ein bisschen über die nächsten Monate fäden. Kannst jetzt sagen, ja, LA Knight war von mir aus ein bisschen überrascht auch, doch, das war ja nicht 100% sauber mit diesem Eye-Poke dann, um so ein bisschen ins Match reinzugehen später, unter diesem Reverse DDT da in den, auf diese Metallstrebe im No Man's Land zwischen den Ringen. Da kannst du ja drauf aufbauen, inklusive dem Mist, den es noch vorher gegeben hat, also im Nebel. Lass die beiden noch mal fehlen. Lass mal gucken, wo der die Reise hinführt. Warum nicht? Ich fand das Match, um das schon mal vorwegzunehmen, gar nicht mal schlecht. Das war zwar kurz, es war noch nicht mal 10 Minuten lang.
Ja.
Aber von der Erzählung her war das für mich in Ordnung. Wie ging's dir?
Und also gerade auch die Sache, dass du darauf aufbauen kannst und sagst, wir machen noch ein Match oder vielleicht sogar noch ein Match, ist ja auch die Tatsache, das hast du auch gemerkt bei den Kommentatoren, es wurde ja sehr, sehr krass erwähnt, Shinsuke ist im Kopf von LA Knight, so, der ist nicht ganz ready. Und man muss ja auch sagen, Knight Fighting Champion, egal ob gegen Andrade, Carmelo Hayes oder sowas, ne, verteidigt gekämpft, super oft gewonnen, auch souverän. Shinsuke hat hier schon dominiert. Also, der hat zwar am Ende dann unsauber gewonnen mit diesem Eye-Rake da mit dem Kratzen im Gesicht, aber über weite Strecken war es schon so ein bisschen die Geschichte, die erzählt wurde, meiner Meinung nach, dass Shinsuke hier in seinem Kopf ist, dass LA Knight gar nicht so wirklich ins Match reinkommt, dass er gar nicht seine Dominanz ausspielen kann, die er sonst eigentlich immer hatte, sei es egal in welchen Matches, also auch in Triple Threat Matches zum Beispiel.
Ja.
Also man hat hier Nakamura sehr, sehr, sehr stark dargestellt. Trotz unsauberem Sieg auf eine Art und Weise hat er, also der hat zwar unsauber, trotzdem clean gewonnen, so weil es halt nur diese kleine Aktion war, ne? Also ich fand's eigentlich ganz gut. Und wenn du jetzt sagst, okay, Ellen Knight muss sich jetzt erstmal sammeln, um dann nochmal dagegen zu kämpfen, und dann kann er nochmal wirklich ganz klar unsauber verlieren, ne, wirklich, wo du sagst so, Ref, guck nicht hin, es gibt den Mist ins Gesicht oder sowas, ne, also ich finde das gut. Also ich fand, man ist hier wirklich einen sehr guten Weg gegangen.
Ich habe mit dem Nebel schon in diesem Match gerechnet. Also als sie da zwischen die Ringe gegangen sind, habe ich gesagt, oh, jetzt gibt's gleich den Nebel. Jetzt wird gleich eine Runde gespuckt oder sowas. Aber du hast vollkommen recht. Also klar, LA Knight am Anfang dominant, ne? Aber dann gab's hier diesen schnell geschlagenen Elbow quasi als Konter.
Der und auch sehr geil aussieht.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, der hat auch gesessen. Ich glaube, den hat LA Knight auch gemerkt, auf jeden Fall.
Ja, das hast du auch in der Wiederholung gesehen, dass der sehr böse aussah.
Ne? Und auch die anderen Aktionen, da gab's auch dieses klassische Knie in die Ecke. Das sah auch ein bisschen härter wieder aus und LA Knight hat es auch entsprechend verkauft. Klar ist der da auch immer wieder zurückgekommen mit einem DDT und dann auch mit diesem Rack Bomb beziehungsweise mit dem Burning Hammer, den wir da gesehen haben. Genau. Aber zum Beispiel, das passt auch dann ganz gut dazu, von wegen ist im Kopf, dann geht halt eben dieser Step-Up-Suplex nicht durch. Ne? Dann kriegt er den Tritt nicht. Nakamura kann das kontern und zeigt dann eben selber diesen Face-First-Overhead-Suplex quasi für eine große 2. Du hast das Gefühl gehabt, dass ein LA Knight hier eher reagiert als agiert und das hat man gut dargestellt. Und am Ende war es dann eben in diesem recht kurzen Match eben diese Sequenz, dass es nach draußen zwischen die beiden Ringe ging und dann der Eye-Poke und dann der Reverse DDT und dann der Kinshasa hinten dran. Nakamura war hier der Klügere. Also so würde ich es vor allem einfach darstellen. Er hat einen Plan gehabt, der ist durchgegangen und LA Knight hat sich vielleicht zu sehr auf seine klassischen Tugenden verlassen und hat sich vielleicht auch so ein bisschen von Shinsuke ablenken lassen. Ich finde, da kann man eine gute Geschichte jetzt weiter erzählen. Und das Match war jetzt nichts Großes, aber trotzdem für mich absolut in Ordnung, dass wir jetzt hier einen neuen Champion haben. Und ich gönne das dem Shinsuke natürlich auch.
Ja, absolut. Also wirklich sehr spaßig und gucken, wo es weitergeht, weil es war jetzt auch nur ein 10-Minuten-Match. Ne? Also eben, da steckt auf jeden Fall noch was drin.
Genau. Drin steckte auch jemand in einem T-Shirt, nämlich Otis, in der Werbung. Dafür hat er die Hose vergessen. Ja, ein bisschen Prominenz auf den Rängen hier mit Bilal Muhammad, UFC Welterweight Champion.
Hat niemanden gejuckt.
Ja. Machen wir weiter mit dem Match um die Intercontinental Championship. Three-Way Braun Breaker gegen Sheamus gegen Ludwig Kaiser. Und wir haben gesagt, okay, gib den drei Jungs hier 15 Minuten, 12 bis 15 Minuten und die rocken das. Ja, und das hat man gemacht. Und man hat, wie ich finde, auch sehr viele Tugenden klassischer Three-Ways verwendet. Angefangen vom typischen, wir hauen erstmal gemeinsam den schmierigen Heel, nämlich Ludwig Kaiser, zusammen, weil der uns auf den Keks geht, bis hin aber auch dazu, dass dann auch Ludwig Kaiser mit seinen fiesen Tricks irgendwann durchgekommen ist und sich hier präsentieren konnte, ehe dann am Ende natürlich auch einen Braun Breaker mit seiner Energie und Explosivität das Ding gewinnen konnte. Ich fand, das war ein tolles Match. Es ist schnell, hard-hitting, mit ein paar witzigen Momenten auch noch dabei. Sie sahen alle gut aus. Und das ist das Wichtige bei so Three-Way-Matches, oder?
Absolut. Also ist auch ganz klar, muss ich sagen, mein Match of the Night. Ich hatte hiermit wirklich sehr viel Spaß. Es war die gute Art von Three-Way-Match. Wo du sagst, natürlich klar, Ludwig Kaiser erstmal raus. Aber es wurde super viel zu dritt interagiert. Egal wie, also auch gerade dieses, okay, irgendjemand fertigt gerade einen ab und dann kommt irgendjemand wortwörtlich ins Bild gesprungen. Ich denke an diesen Shoulderblock von Braun Breaker, recht am Anfang des Matches. Ja.
Oder nach draußen, dieser Steiner-Line quasi vom Apron, wo die beiden Jungs durch den Tisch quasi gegangen, über den Tisch gegangen sind.
Genau, also und sowas hattest du halt recht viel, ne? Du hast Braun Breaker, der dann draußen rennt und eigentlich Sheamus umspieren oder umhauen will, kriegt dann aber diesen Slide-Kick von Ludwig Kaiser ab. Also immer wieder solche Aktionen.
Ja.
Ne? Du hast Sheamus, der 10 Beats of the Burnham zeigen möchte.
Bitte was?
10 Beats of the Burnham zeigen möchte. Und dann kommt auch Braun Breaker an, haut ihn weg. Also ganz viele verschiedene Sachen, die wirklich gut waren. Du hast natürlich absolut memeable Content, wo dann Ludwig Kaiser an der Absperrung steht. Und dann kommt Sheamus so von hinten hochgefahren gefühlt.
Ja.
Also das. Also so müssen für mich persönlich, das ist genau mein Geschmack, so müssen für mich Three-Way-Matches sein. Nicht dieses, einer liegt draußen und zwei machen was und dann ist wieder ein anderer dran, sondern immer wieder wird irgendwie interagiert. Diese klassische Gefahr von, ich habe jetzt zwar gerade dieses 1 gegen 1 gewonnen, aber dann werde ich von der Seite umgeräumt. Ich kann jetzt gerade eigentlich gewinnen. Dann wird der Ref rausgezogen. Also jetzt nur, um mal so einen ganzen groben Abriss zu machen vom Match. Also das sind diese Art Three-Way- oder Multi-Man-Matches, wie ich persönlich die mag. Also deswegen ist das halt auch mein Match of the Night, weil es genau meinen Geschmack trifft. Dazu dann eben noch dieses klassische IC-Hard-Hitting-Dingen, was man hier hatte. Also diese, wo wir noch sagen, die Stuhlschläge von Nia Jax. So, das ist das eine Extrem. Das andere ist ein bisschen diese Shillelagh-Schläge von Ludwig Kaiser.
Die waren fies, oder?
Der halt wirklich drauf rotzt auf den Rücken von Sheamus bis zum geht nicht mehr. Die Kamera, die dann auch genau nochmal zeigt, Sheamus Haut, die auch perfekt dafür ist, ne, diese roten Striemen zu zeigen. Also wirklich, also das checkt ganz viele Boxes bei mir, wie man so schön sagt.
Ich fand's auch hier schön, dass man nicht nur die Three-Way-Konstellation im Sinne von der Interaktion der drei Beteiligten irgendwie verwendet hat, sondern dass mit dem Three-Way ja auch ein No-DQ einhergeht.
Ja.
Und No-Count-Out. Das heißt, du hast im Ring gekämpft, aber du hast auch ganz viel außerhalb des Rings gekämpft, so wie das auch schon in der Fehde gewesen ist. Das heißt, du hast diese Intensität und die Art und Weise, wie die drei auch bisher miteinander interagiert haben, mitgenommen und die Aktionen eben auch mitgenommen, die wir schon in den Weeklies gesehen haben. Das bedeutet auch, man wird so ein bisschen belohnt, wenn du das geschaut hast. Das heißt, mit diesem Dropkick in die Treppe, wie gesagt, oder andere Aktionen. Das hat für mich auch sehr, sehr schön funktioniert. Und wir haben ja so ein bisschen auch natürlich mit der deutschen Brille hier zugeschaut, mit Ludwig Kaiser, mitgefiebert vielleicht auch. Wir haben ja beide gesagt, so ja, der wird seine Momente bekommen, aber er wird hier nicht den Titel gewinnen. Aber ich finde trotzdem, man hat ihn auch sehr, sehr stark aussehen lassen, oder?
Absolut. Also generell alle drei sahen hier super stark aus, ne? Und man muss ja auch sagen, du hast auch gemerkt, die Crowd ist ja auch sehr auf diesem, ey, wir gönnen schon Sheamus, dass sich nochmal jetzt den IC-Belt holt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich dachte deswegen aber auch, ja, Ludwig Kaiser ist der hier, der gepinnt wird. Mhm. Ne? Dass man dann sagt, okay, wir bauen nochmal auf, dass es dann Braun Breaker gegen Sheamus gibt. Aber im Endeffekt kannst du diesen Aufbaustand jetzt genauso weiterfahren, weil jeder hat weiterhin berechtigten Claim. Sheamus, der sagt, Junge, wäre 1 gegen 1, hätte ich hier gewonnen. Ne? Ludwig Kaiser, der sagen kann, ich wurde nicht gepinnt. Und Bone Breaker, der einfach bellt und Leute spiert. Also, das mag ich halt echt. Und jetzt auch gerade zum Beispiel diese Sequenz dann, um das Match ein bisschen weiter durchzugehen. Du hattest halt dieses Celtic Cross natürlich von Sheamus für 2. Dann dieses unglaubliche Tempo von einem Bone Breaker beim Frankensteiner. Also, der sich wirklich gefühlt auf dieses Top Rope teleportiert. So schnell ist er da drauf. Dann den Spear zeigt, der dann aber in den Stuhl geht, der vorher in die Ringecke geklemmt wurde. Hinterher den Broke, wo du dann sagst, okay, das wäre es jetzt gewesen, Sheamus wird jetzt eigentlich gewinnen, siehst dann aber auch so ein bisschen die Rattigkeit von dem Ludwig Kaiser, der den Ref rauszieht, also auch dieses Schlaue ja eigentlich dabei, was ja auch ein Kaiser so ein bisschen ausmacht, ne, der jetzt ja nicht nur dumm Power ist, sondern auch mit Köpfchen kämpft, hat man hier gesehen. Dann dieser trotzdem auch sehr harte, ruchlose Einsatz der Shillelagh von Ludwig Kaiser, also passend zu diesem, ey, ich bin halt schlau und zieh den Ref raus, dieses Missartige, sag ich jetzt mal, ne? Aber ich bin auch einfach ein geisteskrank harter Hund, was, also wie auch diese ganze Feder anfing mit, ich kann auch einfach mal Leute angreifen und umhauen, was du hier eben siehst. Sheamus, der quasi das Gleiche zeigt und dann mit der Shillelagh eine Clothesline auch zeigt. Also all diese Sachen, Sheamus, der hier trotzdem dominieren könnte, wenn er nicht vorher 20 Shillelagh-Schläge abbekommen hat, deswegen seine Rippen zählen muss.
Ja.
Ludwig Kaiser, der eigentlich auch auf dem Weg ist, das Ding zu gewinnen, sein, heißt es immer, es hieß mal irgendwann Landungsbrücken, heißt das immer noch so, ich weiß es gar nicht, zeigt, dann kommt wirklich wieder ein geisteskranker Spear von Braun Breaker, es kommt ein zweiter geisteskranker Spear von Braun Breaker, wo er dann das Ding gewinnt und Sheamus pinnt. Wie ich gerade sagte, jeder hat hier irgendwie seinen Claim, dass diese Fehde weitergeht. Ich fand das super rund. Also ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Match.
Ja.
Und jeder sah gut aus.
Ja, bin ich komplett dabei. Das ist so ein Ding, wenn wir den Podcast noch lang genug machen, ist das so ein Teil, was wir bei einem Jahresrückblick so als Sleeper-Hit quasi verkaufen würden. Wo wir sagen, ja, da redet man heutzutage nicht mehr so oft drüber, aber schaut es euch mal an, das ist richtig gut und macht richtig viel Spaß.
Ja.
So ein Ding ist das. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, es macht sehr viel Spaß.
Ja.
Auf jeden Fall Titelverteidigung von Braun Breaker, aber du hast alles andere schon sehr korrekt wiedergegeben, deswegen muss man darauf nicht nochmal groß eingehen. Mir hat auch sehr viel Freude bereitet, dieses Match. Es geht weiter mit dem Match um die World Heavyweight Championship. Titelträger Gunther trifft auf Damian Priest. Und jetzt müsstest du doch eigentlich sagen, Olaf, das war doch das perfekte Match für dich. Endlich wurde mal wieder ein Körperteil bearbeitet.
Endlich wird er nur Schulterworken die ganze Zeit. Viermal Chokeslam ansetzen, aber und dann merken, die Schulter geht ja immer noch nicht.
da hilft auch das Draufklatschen nichts, ne?
Da hilft auch das Draufklatschen nicht. Übrigens, das war wieder so eine Art Selling teilweise, wo ich mir manchmal dachte, hat er sich wirklich verletzt? Das ist immer eine gute, das ist immer ein gutes Zeichen von gutem Selling, meiner Meinung nach.
Ja, es war wirklich eigentlich ein klassisches Gunther-Match, wenn man ehrlich ist, ne? Also erstmal so ein Start, wo Damian Priest so ein bisschen überlegen gewesen ist, Gunther dann so hier und da auch mal den taktischen Rückzug angetreten ist, als Ringgeneral weiß er, wann er das machen muss, ne? Und die beiden sich so ein bisschen beäugen, aber irgendwann gab's dann halt eben die Aktion, da ist ein Shoulderblock und danach auch noch so ein Kick und solche Geschichten. Und da brechen dann auf einmal die Schulterprobleme bei Priest auf und Gunther wittert das sofort und kickt ihm da gegen den Arm, nachdem der sich so im Seil abgestürzt hat, schickt ihn in den Ringpfosten, in die Barrikade, nochmal gegen den Pfosten und reißt ihn dann im Ring auf die Matte. Und das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Und was dann Kai gerade eben schon angedeutet hat, kommt natürlich dann noch dazu, dass er dann bestimmt, also der gute Damian Priest, dann hier eben bestimmte Aktionen nicht mehr zeigen konnte. Der Razor's Edge ging dann später nicht mehr durch, als er zurückgekämpft ist, ne? Dann kämpft er weiter, dann gibt's erst einen Superkick, dann soll es nochmal den Razor's Edge geben, ne? Schlägt dann quasi auf seinen Arm und kriegt dann Gunther immerhin hoch, aber dann ist Gunther dann doch zu stark und wiggelt sich da frei und so. Und Gunther, der dann eben langsam auf in Richtung Kill gehen will mit einem Sleeper und einer Powerbomb für die zwei. Das war jetzt nicht das spektakulärste Match, aber ich mochte die Art und Weise, wie ein Damian Priest die Verletzung hier verkauft hat, weil er wirklich geschrien hat und gelitten hat, immer ja. wieder. Dass er sich dann mit dreimal auf den Arm klopfen quasi so einen kleinen Buff verschafft hat, lasse ich jetzt mal außen vor.
Er ist Wrestling. Also
ja, eben. Das gehört halt mit dazu. Aber ansonsten hat mir das richtig gut gefallen. Und ich mag die Art und Weise, wie Gunther so Körperteile bearbeitet, weil das kann er halt, oder?
Ja. Also man muss ja trotzdem sagen, das war zwar ein klassisches Gunther-Match, aber es war auch trotzdem nicht das klassischste Gunther-Match, weil, was man halt nicht vergessen darf, er hat ja auch sehr stark verkauft dieses, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ne? Ja. Also so, ich hab mein Mojo verloren.
Gerade am Anfang.
Das hat man ja auch gemerkt, eben. Also, das kam ja auch erst zurück, als er dann wirklich die Schulter verletzt hat von dem Damian Priest. Und dann war, okay, jetzt kann ich hier wieder mein Stiefel runterspielen. Weil das hat man ja von Anfang an gezeigt, Damian Priest, ne, in diesem Stare-Down, den man am Anfang hat, sehr am Grinsen, sehr selbstsicher. Ne? Gunther, der dann so ein bisschen bei seinen Aktionen in guter Manier, also er zeigt jetzt nicht krass, aber so ein bisschen von der Rolle war. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Ne?
Ja.
Also das hat man hier ja schon gezeigt, dann auch unzufrieden war, als Sachen nicht durchgingen, weil ich muss auch sagen, zum Beispiel, was mir sehr gefällt oder was wir schon mehrfach gesagt haben, Gunther gewinnt ja Matches nicht immer mit dem gleichen Move eigentlich. Also jetzt nicht dieses Spear, okay, jetzt ist vorbei, sondern wir haben schon viele verschiedene Finishes gesehen. Klar, Powerbomb und Sleeper ist so das Ding eigentlich, ne? Aber ich dachte auch dann irgendwann, okay, jetzt gewinnt er durch den Kimura, weil es halt auch zu diesem Match gepasst hätte.
Ja.
Und dann,
ja.
Der auch gerade so angesetzt war mit, der Kopf ist noch so zwischen den Beinen eingeklemmt, der Arm ist im Kimura-Lock. Ich dachte auch, dass man diesen Weg dann weitergeht. Die Frage ist jetzt, wie siehst du das Eingreifen eines Finn Balor?
Ja, sieht ein bisschen so aus, als wenn man Damian Priest so ein bisschen aus dem Geschehen rausnehmen möchte. Ne? Es gab ja dann diesen Kampf auf den Top Rope, so nenne ich es einfach mal, zwischen Gunther und Damian Priest. Da gab es erst einen Superplex-Ansatz und dann kloppen sich die beiden ein bisschen weiter und Gunther fällt dann quasi in den Ring, wird in den Ring gestoßen und Damian Priest fällt nach draußen, verletzt sich dadurch quasi nochmal den anderen Arm, so der arme Kerl, mit beiden Arme kaputt und dann taucht eben Finn Balor aus dem Publikum auf und springt hier quasi von der Treppe aus einen Coup de Grace auf den draußen liegenden Damian Priest. Und Gunther will das nicht. Offensichtlich, er will nicht, dass das hier einen Finn Balor eingreift. Bootet ihn einfach aus dem Weg quasi. Ja. Aber nutzt dann trotzdem diese Gelegenheit zur Powerbomb, zu den Elbows und dann eben zu so einem, ich hab's mal Arm-Trap-Sleeper genannt. Ne? Also er klemmt da quasi den Arm noch in so eine Hammerlock-Position ein und nimmt dann Damian Priest in die Sleeper-Position und Damian Priest wird dann ohnmächtig. So, jetzt zurück zu deiner Frage. Also Titelverteidigung von Gunther. nachdem man jetzt ja im weiteren Verlauf noch einen Brawl zwischen Priest und Finn Bella gezeigt hat, glaube ich, das wird erstmal jetzt das Programm sein. Und Gunther wird vielleicht jetzt auch erstmal eine kleine Pause machen. Vielleicht geht er eine Runde nach Österreich. Ich glaube, den wird man jetzt ein bisschen aus dem Programm nehmen. Und Damian Priest wird vorübergehend Richtung Finn Bella gehen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man hier eine Three-Way-Fehde macht, weil ja Gunther auch einen Finn Bella attackiert hat.
Ja, also ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, man nimmt den Champ aus dem Programm, ne? Also ist jetzt nicht Brock Lesnar, ne?
Der darf ja auch mal Urlaub machen.
Ja, ja, natürlich, aber du weißt, was ich meine.
Also ich weiß, was
man sagt. Ja. Der kann jetzt mal einfach 4 Wochen chillen und nichts machen. Das würde mich jetzt stark wundern. Gerade auch, weil man hier diesen Angriff nochmal gegen Finn Balor hatte.
Ja.
Dass man jetzt da vielleicht so ein Love Triangle rausmacht. Ich persönlich brauche jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal Priest gegen Finn Balor, also weil das hatten wir ja eigentlich schon.
Jo.
Und gerade weil man jetzt dachte, okay, ja, vielleicht ist ja Balor so besessen davon, deswegen greift er jetzt auch hier alleine ein und es kommt nicht der Judgment Day dazu, bis man dann eben sieht, ja, beim Angriff danach ist auch nach der Show dann, ist dann auch der Judgment Day wieder dabei gewesen mit JD McDonagh und mit Kalito. Also fällt das auch so ein bisschen flach, weil, nee. Von daher, ja, geh halt in so eine Dreierfeder rein, die jetzt, glaube ich, aber auch nicht so krass jetzt irgendwie dazu beiträgt, dass der Title Run von Gunther so krass ist, weil es geht dann auch nicht um Gunther, ne? Es geht dann um Finn Balor und Damian Priest und der Gürtelmann ist auch dabei.
Oder man steckt Gunther in eine andere Geschichte. Mein CM Punk hat auch schon mal gesagt, er will den Belt haben, ne?
Ja.
Wir haben auch noch Seth Rollins im Hintergrund. Der muss sich zwar erstmal
wieder... McIntyre, der eigentlich wiederkommen könnte, ne?
Richtig, ne? Also da gibt's noch genug Möglichkeiten. Ich hab's ja schon mal zuletzt gesagt. Also ich vermute auch, dass der Gunther den Titel nicht mal so lange halten wird. Ich glaube nicht, dass Gunther als Champion Richtung WrestleMania geht. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so eine Art und Weise ist, quasi Damian Priest, den stellen wir so ein bisschen auf das Judgment Day Gleis und lassen den dann noch ein bisschen fahren, weil es halt eben eine Geschichte ist, die man erzählen kann, ohne dass jetzt Damian Priest absolut im Mittelpunkt steht. Aber man hält den sozusagen warm, ne? So eine Warmhaltegeschichte. Und wenn dann die irgendwann mal vorbei ist, kannst du ja sagen, ach ja, Damian Priest, jetzt ist die Story mit dem Judgment Day durch, jetzt hat er einen freien Kopf, jetzt geht er wieder um den World Title. Und Gunther, wir haben den Rumble noch vor der Brust. Naja, der Rumble und CM Punk haben eine lange Geschichte. Vielleicht will er ein bisschen Wiedergutmachung haben an der Stelle. Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mein Tipp gerade mit dem, vielleicht nimmt man ihn ein bisschen raus aus dem Geschehen, den Gunther, vielleicht war der auch einfach daneben. Ich glaube eher, dass man hier mit ihm eine andere Geschichte erzählen will. Und dann, klar kann man da ein Three-Way draus machen, aber ein Boot macht noch keine Fehde, sondern ich glaube eher, dass es dann in eine andere Richtung gehen wird. Aber werden wir sehen. Aber ich sehe halt Gunther nicht als WrestleMania-Champion.
So lange ja, also das kann ich nachvollziehen. Aber also ist ja eigentlich auch ganz geil, dass du halt viele verschiedene Möglichkeiten hast, ne? Also je nachdem, in welche Richtung du gehst oder gehen willst. Von daher, das spricht jetzt ja sowieso für eine spannende Zeit. Klar, wir sind jetzt in dieser Endjahreszeit, ne, aber guck halt mal, Januar, Debüt Netflix, Royal Rumble, dieses riesige Chamber-Ding da in Toronto. Ne? Ja. Also dann generell ganze Road to WrestleMania mit Mania, also ich glaube, da wird noch recht viel passieren. Und was man auch nie vergessen darf, man weiß auch nie, wann, wer, wie, wo auf einmal sich verletzt. Er reißt wieder ein Trizeps, ist wieder irgendein Kreuzband nicht stabil genug. Also da können auch so viele Sachen passieren.
Eben. Ja.
Von daher ist es aber eigentlich ganz geil, dass man so spekulieren kann.
Und wir haben eben auch Saturday Night's Main Event noch vor der Tür. Vielleicht auch da eine Möglichkeit. Das ist ein sehr einfach aufgebautes Title Match, was du hier präsentieren könntest. Ne? Du kannst einfach sagen, ja gut, dann machen wir die drei zusammen. Three-Way, Gunther verteidigt, weil die beiden sich nicht grün sind und geht dann in andere Pfade, während die beiden dann ihre Fehde fortsetzen. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn du so ein ganz schnelles Title Match noch mit dabei haben willst bei diesem Special Event.
Ja, das stimmt.
Gucken wir mal. Ja, weil wir schon so weit Richtung SummerSlam, Richtung Royal Rumble gucken. Davor haben wir noch ein bisschen was. Wie du schon richtig gesagt hast. Und ich glaube, auch für Netflix wird man sich große Matches überlegen. Vielleicht auch da, ne? CM Punk gegen Gunther als Title-Match oder so. Vielleicht gibt man dem Netflix-Start wirklich so ein großes Match und damit vielleicht auch so diesen Funken, so nach dem Motto, ja, auf Netflix kann dann alles passieren. Da gibt's auch gleich in der ersten Show einen großen Titelwechsel.
Ja.
Aber dann eben nicht so im Stile von Brock Lesnar gegen Kofi Kingston, sondern halt wirklich ein gutes Match dabei. Gucken wir mal. Was auf jeden Fall startet, ist dann eben das WWE Women's Intercontinental Championship Tournament, nämlich schon am Montag. Und Dann sind wir hier bei den zweiten Wargames-Match angekommen. Wir haben den Kampf der Bloodlines. Auf der einen Seite haben wir natürlich die OG-Bloodline um Roman Reigns, die Usos und Sami Zayn und CM Punk auch mit dabei. Und dann haben wir eben noch die neue Bloodline, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga und Bronson Reed. Und ja, also hier sieht man auch wieder, dass von ersten Sekunde an wurde hier die Geschichte weitergeführt, nämlich die neue Bloodline, die sind hier geschlossen aufgetreten, inklusive Bronson Reed, der auch hier in einem Atemzug quasi mit der Bloodline genannt worden ist. Im Gegensatz zur OG Bloodline, da sind selbst die Usos getrennt gekommen.
Ja.
Das fand ich schon mal einen schönen Punkt, ne, um zu darzustellen, so die einen sind halt das Team, die anderen, die sind jetzt gerade wieder frisch zusammen, die sind sich noch nicht ganz grün und vielleicht musst du doch auch so ein bisschen gefeiert haben, dass hier ein CM Punk gleich rumgepöbelt hat, oder?
Ja, also darum ging es ja auch, ne? Also hat man ja auch bei SmackDown gesehen, wie werden auch Roman Reigns und CM Punk zusammenarbeiten? Also ja. Weil im Endeffekt war ja dieses Roman und die Bloodline kamen miteinander klar, aber auch Punk und mit jedem von der Bloodline kam irgendwie klar. Da wurde sie auch abgeklatscht und sowas, ne? Also war ja wirklich Roman und Punk, das waren ja so die Streithähne,
ja,
die man dann hier eben hat. Und ich muss trotzdem sagen, dass ich es auch mochte, dass jeder bei der OG Bloodline seinen eigenen Entrance hat, weil das war ja auch, also klar, du kannst sagen, das ist nicht eine Einheit oder sowas, ne? Aber auf der anderen Seite wurde ja auch gesagt, als sie sich wieder vereint haben, war so nicht dieses, ja, es sind die Usos unter Roman Reigns, sondern wir sind hier alle einzeln und zusammen. So, das wir stimmt. kommen nicht alle zum Lied von Roman Reigns raus und sind so ein bisschen ihm untergeordnet, sondern ey, jeder ist ja sein eigener Star und wir machen halt gemeinsame Sache. Ne? Weil das ist ja eigentlich so, das kann man halt je nachdem, wie man es auslegen möchte. Irgendwann kann man sagen, ah, ist nicht gut, weil keine Einheit, oder es ist eigentlich so, wie es gesagt wurde, weil es ist nicht mehr alle unter Roman und der ist der Tribal Chief, sondern das ist halt eine Einheit, aber da ist jeder gleich viel wert.
Ja. Verschiedene Interpretationsansätze. Finde ich gut, dass du das nochmal so aufgeführt hast. Ja. Passt so.
Was jetzt aber meine Frage ist, ne? Pass auf.
Okay.
Weil wir haben dann natürlich den Start vom Match. Auf der OG-Bloodline-Seite startet Jey Uso, geiler Entrance durch die Crowd. Ich find's immer noch wild, wie over Jey Uso ist. Finde ich super geil, ne? Aber eigentlich, wenn du sagst, ey, das ist Wargames, das ist eine Schlacht, ne? So, jetzt bewusstes Falle stellen natürlich. Ja, beim Frauenmatch, das geht nicht. Dann darf man es auch nicht witzig finden, dass Tama Tonga in Super Mario Bros. Manier den Käfig lang klettert.
Aber der ist doch der Nutshot von der neuen Bloodline. Und der ist halt ein bisschen verrückt.
Ja, also, das ist dann so ein bisschen argumentieren, wie es mir gerade passt.
Nö,
also so,
ich finde, das passt hier zum Charakter.
Ja, aber das ist so dieses, ja, Dean Ambrose war auch immer der Verrückte, war trotzdem schon teilweise dumm.
Ob es der Tama Tonga so klug gewesen ist, sowas zu machen, aber ich finde, das hat jetzt halt, ich finde, hier hat das zum Charakter gepasst, ne? Das ist halt der Verrückte, der macht und sowas, ne? Also.
Ja, also ich find's auch jetzt nicht schlimm, weißt du, und ich dachte so dieses, das ist dann ja auch nicht die Ernsthaftigkeit eines so wichtigen Wargames-Matches natürlich.
Das ist, also hier in dem Sinne war das für mich Charakter. Mir geht's halt eher darauf, dass du halt eben nicht aus dem Charakter rausfällst. Und das war das halt eben. Und bei Tama Tonga war das halt hier so ein bisschen, ich bin geil auf den Kampf, ich bin total verrückt, ich turn auch hier am Käfig rum, ich bin so ein wildes Tier im Käfig, so ist da meine Interpretation. Das war ja auch das, was er eigentlich darstellen soll. Auch mit dem Gebeiße, was wir teilweise von ihm gesehen haben.
Deswegen. Ich finde, er ist ein Gremlin, so ein bisschen. Daran erinnere mich das immer.
Aber der war auch ziemlich dominant hier, oder? Also zu Beginn hat er den guten Jey Uso hier schon ziemlich gut durcheinander gebracht und dann eben auch die großen Aktionen gezeigt, inklusive dann eben einem Splash, nachdem er ihn pinnen wollte. So.
Ja, der ist ein ganz, weil der ist natürlich verrückt. Der kennt die Regeln nicht. Der hat die Memo nicht gelesen.
Ja, genau. Und dann Jada da am Ende noch das Comeback startet, damit er quasi im Vorteil ist. Und da beginnt dann schon so ein bisschen das Storytelling auch, weil ja Solo Sikoa gleich zu Beginn die schweren Geschütze hier ausfährt. Nämlich dann schickt er ja einen Bronson Reed rein, der Stühle mitbringt. Und ich fand's dann ganz witzig, dass erstmal Jay sich noch so ein bisschen wehren kann, eben mit diesem Stuhl würfen quasi und Bronson immer so, ich hab da keinen Bock mehr drauf, ne? Ich hau dich jetzt einfach um. Und dass dann eben auch Jey Uso richtig durchgewalkt worden ist. Also die alte Bloodline wirklich von Beginn an quasi in der Defensive. Und das macht auch wirklich das Wargames-Match immer für mich so ein bisschen aus. Natürlich kannst du das nicht immer bringen. Deswegen ist es auch blöd, wenn du so viele Wargames-Matches hast, um die Kritik von Anfang wieder aufzunehmen. Aber hier, finde ich, war diese Geschichte wirklich gut erzählt. Was die neue Bloodline, sobald sie die zahlenmäßige Überlegenheit haben, waren sie drückend überlegen, haben das Geschehen kontrolliert, haben ihre Gegner auseinandergenommen und die alte Bloodline musste immer dagegen ankämpfen. Und hier war auch die Härte drin, Kai. Das ist auch vielleicht das Wichtigste, was für mich dabei gewesen ist. Hier war die Härte drin, die Stuhlschläge haben geknallt, die Aktionen haben geknallt. Das hat mir von Beginn an Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, finde ich auch. Also legitim. Mein Problem war aber ein bisschen, was ich recht komisch fand, weil danach kam dann ja Jimmy Uso kam dann rein, genau, und hattest du ja die Usos zusammen wieder quasi als Tech-Team agierend vernünftig, ja, ne? Gegen Bronson Reed und Tama Tonga. Und da waren auch, ne, den klassischen Uso-Superkicks, ne, erst abwechselnd zu zweit und dann diese Schläge so einmal den Arm bewegen und dann zack, hauen wir zu, ne? Jimmy Uso mit einem echt coolen Whisper in the Wind sogar, den er gezeigt hat, mochte ich. Das Komische war dann aber, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so gewirkt hat, dann waren noch 30 Sekunden auf der Uhr und irgendwie waren die fertig mit ihrer Sequenz.
Ja, das stimmt, da musst du ein bisschen improvisieren. Den Eindruck hatte ich auch, ja.
Weil das fand ich dann irgendwie so ein bisschen komisch, weil das ist dann so dieses aus einem anderen Grund, aber das hatte das Frauen-Wargames-Match halt irgendwie nicht, weil sie so erstmal eine Minute Waffe geholt haben. Aber das war dann komisch, weil du gemerkt hast, ey, jetzt muss hier gerade einmal kurz ein bisschen Zeitspiel stattfinden.
Das stimmt. Ich habe übrigens das ist jetzt ein ganz freier Interpretationsansatz, die Tatsache, dass Jimmy Uso keine Waffe geholt hat, zum einen, damit er schnell genug seinem Bruder helfen kann, zum anderen aber auch, weil die Usos zusammen sind Waffe genug.
So nämlich.
Denkt mal drüber nach. Und dann will Tangaloa hier ja in den Ring kommen und Solo sagt erstmal so, nee, du nicht. Ich weiß nicht, hast du eigentlich auch den einen Fan gehört, der gerufen hat, Tangaloa, you suck?
Ja.
Muss ich sehr lachen, weil es die Wahrheit ist.
Stimmt.
Und dann kommt eben Jacob Fatu stattdessen rein. Und Jacob Fatu ja hier die größte Waffe innerhalb der neuen Bloodline. Oder er wurde ja auch wieder megamäßig präsentiert.
Ja, also ich habe auch eine geschrieben, Fatu kommt rein und macht alleine die Usos platt.
Ja.
Also der war ja wirklich die größte Waffe und dann auch mit allen Sachen. Egal, sei es mit Tempo, mit Agilität, mit Härte. Also da werden Simone Drops gezeigt, wo er den Gegner vorher hochschmeißt. Also auch wieder bei Punk später. Ne, es gibt mehrfach diesen Springboard Moonsault, den er zeigt. Dann gibt's dieses mit den Beinen federn lassen, dieses Springboard Moonsault. Dann gibt's aber einfach auch harte Aktionen und Tritte und Schläge. Also der Mann kann wirklich alles. Das ist wirklich verrückt. Und er hat auch alles hier in diesem Match gezeigt.
Ja, und also das war auch wirklich ein Showcase für ihn. Also das muss man mal im ganz dicken Ausrufezeichen hier sagen. Ne?
Also der fünfte oder so, ne?
Also wirklich krass. Wir kommen gleich noch auf diese eine verunglückte Aktion zu sprechen, aber ja, hier auch, ne? Dann No-Sell halt eben einfach den Samoan Drop, eigentlich so Trademark-Aktionen der Usos, logischerweise, ne? Und danach, wenn dann alle abgefertigt, dann wird Jimmy Uso hier im Käfig festgenagelt, dann gibt's die Splashes in die Ecke, es gibt einen großen Backdrop mit den anderen beiden gegen Jey Uso, wird hier die richtig auseinandergenommen. Aber Roman Reigns, der alte Stratege, der Ringgeneral fast schon, der schickt hier nicht CM Punk ins Rennen, beziehungsweise lässt ihn nicht gehen, sondern hat ja wirklich dann demonstrativ den Arm so vor ihn gehalten, so, du gehst hier nicht durch, du kommst hier nicht rein, sondern er schickt dann ja Sami Zayn rein. Also er macht im Prinzip genau das Gegenteilige von dem, was ein Solo Sikoa macht, nämlich hebt sich die vermeintlich stärksten Leute auf. Und ja gut, Sami.
Na, also ich glaube, da ging es aber kurz dazu, ich glaube, da ging es auch weniger darum zu sagen, ich heb mir die stärkeren Leute auf, sondern eher zu sagen, ich brauche und will CM Punk nicht. Also, weil das war jetzt ja nicht dieses Taktische, sondern weil wenn er sich die Stärksten aufheben würde, wäre er dann nicht als Vierter, also dann hätte er nicht als Vierter gehen wollen, sondern der wollte jetzt nochmal vier rein. So nach der Logik wäre ja, weil Punk ist stärker, der darf nach mir kommen, sondern so, nee, ja, gut, ich will und brauch den gar nicht. Und Punk kam ja nur als Vierter, weil er dann gesagt hat, so, nee, ich gehe jetzt einfach selbst raus. Und auch da ging es darum, so dieses, so,
Dominanz.
Ich glaube, es war weniger, ja, ich schicke jetzt Sami Zayn rein, sondern nee, du gehst da nicht rein. Ich glaube, das war's halt eher. Und deswswegen ja auch so dieses, den Arm davor machen. Weil sonst hätte man es ja taktisch begründen können. So, ja, wir müssen erst den reinschicken, sondern so, nee, ich will und brauch dich nicht. Zumindest habe ich das so gesehen.
Okay. Also du hast es eher als Dominanz quasi gesehen. Also Dominanzgeste von Roman Reigns in Richtung CM Punk.
Ja. Also deswegen, und ich würde es auch mal ganz
plump
behaupten, dass ich damit recht habe, weil deswegen gab es dann auch diese, also diese Shots, wo dann beide so mit verschränkten Armen im Käfig standen, so voneinander getrennt.
Ja.
So, das ist jetzt, glaube ich, nicht, wenn er sagt, wir sparen uns mal die Stärkeren bis zum Schluss auf, das ist Taktik, sondern nee, wir wollen dich auch hier nicht haben.
Okay. Wahrscheinlich ist es der realistischere Ansatz. Dann bin ich bei dir. Sammy, der aber jetzt auch nur kurze Zeit wirklich hier Feuer und Energie in das ganze Geschehen bringen kann. Nämlich dann kommt irgendwann Jacob Fatu und fängt quasi ein Crossbody von ihm auf. Dann gibt's hier den Superkick von Jimmy, sodass dann zumindest der Crossbody noch einigermaßen durchgeht. Und dann so ein kleiner Feel-Good-Moment hier zwischen diesen klassischen Handshake von Jimmy und Sammy, auch da so ein bisschen Humor. Aber am Ende ist es dann auch innerhalb dieser Phase wieder so, dass die Heels hier dominieren. Es gibt dann den Implant DDT zum Beispiel von Jacob Fatu und dann ist hier ganz schnell das Feuer aus. Und dann kommt Tangaloa noch mit dabei und er kämpft ein bisschen mit den Tischen, die er reinbringt. Ja, und wir haben jetzt etwas, ja, ich sag mal, das ist so eine kleinere Phase, ne, wo dann wirklich auch die ehemaligen Guerillas hier die Usos so peu à peu bearbeiten, ne, mit einer Double Clothesline Aktion. Jimmy muss in den Käfig, es gibt die Snake Eyes gegen Sammy und wie du schon gesagt hast, also hier ist es halt eben so, die neue Bloodline dominiert hier wirklich überdeutlich, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Und das mag ich aber auch, weil das ist ja auch wiederhin das, ne, dieses, die neue Bloodline steht geschlossen, ne, und danach hast du ja auch dieses Ding, okay, der nächste, der OG Bloodline kommt oder aus dem Team Roman kommt und dann will ja Roman selbst gehen, ne, und dann stößt ja Punk ihn beiseite und geht halt selbst raus.
Ja.
Ne? Roman dann natürlich wieder viel mit Gestik und Mimik am Arbeiten und also und wirklich in Gestik in dem Sinne, er macht halt gar nichts und guckt nur böse und bewegt sich auch gar nicht, sondern ist so dieses klassisch stoische, aber ich bin schon wütend, was halt Roman sehr gut drauf hat. Und dann hast du ja auch den Moment, okay, Punk alleine gegen die neue Bloodline. Man denkt erst, zögert er oder will er jetzt doch nicht reingehen, ist dann eben unterm Ring, holt sich die Toolbox, da kann sich ja noch Drew McIntyre recht gut dran erinnern, deswegen ist er auch nicht mehr da,
ja.
Also ist er jetzt aktuell nicht da, meine ich, und räumt damit für kurze Zeit auf, ne, also kriegt dann ja wirklich sehr viel Offense, also kann alle mal umhauen, schlägt auch nochmal ganz häufig auf Tangaloa, zeigt die Running Knees, also macht alleine 4 Leute platt, was auch gut klappt, zeige, wie gesagt, die Running Knees in der Ringecke, dann sogar auch gegen Jacob Fatu, dann noch den Bulldog hinterher auf die Toolbox, aber Jacob Fatu being Jacob Fatu no-sellt das und zeigt einen sehr schönen Samoan Drop, wo er Punk halt hochschmeißt, auffängt und dann Samoan Drop zeigt, um erstmal Punk aus dem Match zu nehmen. Fand ich, war ein sehr geiles Reinkommen von Punk, aber auch wieder sehr geil, um zu zeigen, was für ein heftiger Typ Jacob Fatu ist.
Ja, nicht nur der Samoan Werewolf, sondern auch der Samoan Dickschädel auf jeden Fall,
ja.
Dass er hier so eine Aktion auf die Toolbox nimmt. Nein, das war auch beeindruckend, weil du in dem Augenblick rechnest du ja nicht damit. Ne? Du sitzt dann da und denkst ja, okay, der sput jetzt hier sein Programm ab, der ist hier im Punk und räumt halt eben auf. Und das ist eben so ein kleiner Bruch mit den Erwartungshaltungen. Und sowas tut einem Match immer gut. Und
ja.
Ja, es ist auch wichtig, dass man hier Jacob Fatu so dominant darstellt, dass man dem solche Momente gibt. Der wird zu einer unglaublichen Gefahr hier aufgebaut. Und ja. Das ist ja mit Schema. Das ist ja nicht so, als ob das jetzt so mal so ist, sondern das ist ja wirklich mit Konzept dahinter. Und ich bin echt neugierig darauf zu sehen, wie das da weitergeht. Und man könnte jetzt sagen, das ist zu viel. Für mich ist es noch nicht zu viel. Wie ist es bei dir?
Nipp, ich find's auch gut. Also auch hier im Match. Und ich finde, du merkst auch, der Typ ist halt nicht nur dieser Enforcer, sondern der versteht halt auch, was er da macht, ne? Also da ist überall Sinn und Verstand hinter, der kann sellen, also, egal was, das ist wirklich echt gut. Und du merkst auch, der hat auch so eine ganz komische Ring-Awareness, also der ist halt auch besser als ein Solo, muss man ganz klar sagen, auch so in allen Belangen. Ne? Also so im Ring, was er macht, wie er sich bewegt, das hat alles Sinn und Verstand, so der überrascht immer wieder Leute, ich finde es wirklich sehr, sehr gut.
Ja, und weiter ging's ja dann mit Solo Sikoa, der dann hier zum Ring kam, beziehungsweise erstmal noch Roman Reigns beleidigt hat. Und dann ja fast so, ich weiß nicht, wieder deine Assoziation, weil er hat ja dann peu à peu den ganzen neuen Bloodline-Mitgliedern, außer CM Punk, erstmal die Tür hier vom Kopf gedonnert, während die festgehalten worden sind. Das hatte schon fast sowas von, also jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt, also so eine Exekution quasi, ne? Wir halten den Kopf hin und dann schlagen wir den Kopf ab, ne? Off with their heads, wie man so schön sagt. Übertrieben formuliert. ich mochte das. Also gerade auch, dass Solo dann hier eben die Anweisung gegeben hat. Er war der ganz klare Anführer, der ganz klare Boss. Alles hört auf sein Kommando und das wird gemacht. Fand ich auch von der Charakterdarstellung her echt gut.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und bringt dann ja auch eine Kette mit rein. Also ich dachte erst, es wäre halt nur eine Kette zum Zuschlagen. Bis wir dann sehen, nee, ist keine Kette, ist also schon eine Kette, aber auch mit Schloss, um dann die Dingens abzuschließen. Gleich, weil du hast natürlich dann Solo ist drin und auch da wieder die neue Bloodline hat Überzahl und ist am Dominieren. Also ja, gnadenlos am Dominieren, ne? Und auch da verschiedene Aktionen. Also du hast die Double-Team-Aktion von Tamatonga und Tamatonga und
Tangaloa.
Das ist wie ein Zungenbrecher in meinem Kopf. Ist ein Kopfbrecher, kann man das quasi nennen. Dann den Moonsault von Jacob Fatu. Dann einen sehr schön gesprungenen Tsunami gegen Sami Zayn. Also wirklich alle abgefertigt. Dann Punk ist halt noch da. Alle gehen auf Punk, fertigen auch Punk ab. Und dann ist es eigentlich Zeit, dass Roman reinkommt.
Punk übrigens noch mit einer Ohrfeige vorher gegen Solo, ne? Also ja, der genau, hat sich also nicht aufgegeben oder so.
Ganz ja, kurzes Aufbäumen, genau. Und danach direkt platt gemacht zu werden. Dann die Zeit läuft ab, Roman kommt rein, dann sieht man dann Solo, wie er dann sagt, okay, nee, hier, du kommst hier nicht rein, schließt das Ding ab, macht Schloss dran. Finde ich schön, weil das ist dieses, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ne? So, Roman, der wird draußen gelassen, so ist dann auch, vielleicht war es dann auch gut, dass Punk vorher gegangen ist, sonst wäre sein Plan gar nicht aufgegangen, dann hätten sie Punk ausgesperrt, hätte auch nicht so viel gebracht. Und dann muss Roman erstmal den Tamatonga machen und selbst ein bisschen klettern, was schon fast ein bisschen komisch aussah, weil das passt gar nicht so zu Roman, da so rumzuklettern, oder?
Ja, also, ja, ja, aber.
Aber ja gut, wie soll er, ne? Kann jetzt schlecht hochspringen und da drin sein. Kommt aber rein, fertigt nebenbei immer die Leute ab, damit er halt selbst dann reinkommt und springt noch ein Crossbody. Eigentlich muss auch da jetzt ein Olaf sagen, oh, das macht aber nicht so viel Sinn, dass so der Tribal Chief, der Wrestler immer ganz anders, warum springt der jetzt ein Crossbody?
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Mittel in der Kriegsführung. Der Plan, durch die Tür zu gehen, hat ja nicht funktioniert, was soll er machen?
Aufreißen,
und kennmäßig. Er geht erstmal Backstage, holt sich eine Zange und kommt dann wieder zurück.
Ja.
Oder holt einen Gabelstapler und reißt die Tür ab oder so. Nein, ich meine, das war hier aus der Verzweiflung herausgeboren. Und ich glaube, das ist genau das, was hier dargestellt werden sollte. Roman Reigns musste zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, um hier überhaupt noch eine Chance zu haben. Der hat doch seine Fälle davon schwimmen sehen. Seine ganzen Leute sind hier zerstört worden, sind auseinandergenommen worden. Und er war dann die letzte Hoffnung quasi für die Bloodline und auch für das Fortbestehen der Bloodline, ne? Weil es wurde ja auch immer wieder thematisiert. So, was wird aus Roman Reigns, wenn jetzt hier die neue Bloodline gewinnt? Deswegen, er musste hier irgendwas Drastisches machen und da war das die einzige Möglichkeit. Ich fand das auch schön, dass quasi er auf dem Weg nach oben die einzelnen Gegner alle abgefertigt hat und sich derer erwehren konnte. Das hat für mich super ins Storytelling gepasst, einfach von dem gesamten Umfeld. Und deswegen, wenn solche Sachen innerhalb der Geschichte funktionieren und Sinn ergeben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und du interpretierst auch gerade bei mir ein bisschen was Falsches rein. Ich hab sehr viel bei den Damen-Match gekrickelt, weil da sehr vieles gewesen ist, was in meinen Augen eben nicht zu der Inszenierung beigetragen hat. Und außergewöhnliche Dinge, die dazu beitragen, die dürfen dann eben auch sein. Ich bin da jetzt keiner, der absolut dran festhält, dass ein Roman Reigns, der muss durch die Tür gehen, ne? Also egal wie, der muss jetzt durch die Tür gehen, damit das funktioniert. Nee, sondern...
Also in erster Linie will ich natürlich nur provozieren.
Das
ist mein Hauptbegehr. Und dir zeigen, dass du einfach immer nur die Sachen drehst, so wie du sie willst natürlich und sonst immer am Lügen bist.
Ach so,
und, ja. Ja, und natürlich dann Roman verteidigen musst, weil du absoluter Fanboy bist und alles mit Fanboy-Brille machst. Nicht so, wie ich bei CM Punk immer objektiv bin.
Roman Ultra.
Genau. Was ich übrigens auch sehr mochte, direkt nach diesem Crossbody gab es ja diese Aktion, wo dann, ich glaube, es war Solo, Roman über das Seil schmeißt in dieses No Man's Land, also in die Mitte, wo dann Roman so zurückfedert in das Seil und dann so einen Schlag hinterher macht. Das sah so smooth aus, ne? Also, das war eine ganz kleine Aktion. Das sah richtig gut aus, hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und ab da war dann ja auch der Punkt, ne, dieses klassische Wargames, es gibt den Stare-Down. Eine Seite OG Bloodline, andere Seite die neue Bloodline. Roman ist jetzt drin, hilft jedem hoch. Außer einem CM Punk natürlich.
Genau, ja.
Bis dann erstmal der Papa kommen muss, Paul Heyman von hinten und sagt, Leute, wir haben es schon am Tisch besprochen. So, entweder jetzt wir reißen uns mal alle am Riemen und kämpfen jetzt hier zusammen oder wir verlieren. Und dann hast du ja zumindest diese gespielte Einigkeit, aber er sagst du, ja, komm, dann machen wir jetzt halt.
Ja.
Ne? Wo du sagst, ja, aber so wirklich ist es eigentlich immer noch nicht da, weil quasi direkt danach gab es ja die Aktion, wo Roman und Punk in einem rechten Ring sind. Ich glaube mit, ist es Solo? Ich weiß es gar nicht. Also Punk ja, hat jemanden auf dem Schultern.
Solo und Jacob Fatu.
Genau, genau, stimmt. Punk hat Jacob Fatu auf den Schultern zum GTS. Roman möchte den Spear zeigen gegen Solo.
Solo will erstmal den Spike zeigen und dann entkommt Roman und zeigt, will dann seinen Spear zeigen, so.
Ja, genau. Und währenddessen hat aber Punk Jacob Fatu zum GTS auf den Schultern.
Genau.
Möchte dann den Spear zeigen und speert dann aber, weil Solo ausweicht, CM Punk. Sah ein bisschen doof aus, so, weil irgendwie musste zweimal anlaufen oder so, war ärgerlich.
Timing war ein bisschen off hier, ja. Das war auch eine sehr komplexe Aktion irgendwie, ne? Aber ja, bin ich bei dir.
Nichtsdestotrotz. Und dann ist man natürlich jetzt alles vorbei. So, wir kennen CM Punk, die prügeln sich jetzt. Jetzt ist alles verloren.
Bringt Larry in Sicherheit.
Genau. Nimm jemand den Hund und renn einfach. Geht dann natürlich erstmal weiter, weil diese Verwirrung nutzt dann Solo, zeigt dann auch wirklich den Spike gegen Roman. Für eine 2. Und dann kommt ja die Aktion, wo dann Jacob Fatu wieder diesen Springboard Moonsault zeigen möchte, den er ja schon irgendwie 2-3 Mal gezeigt hat, aber so ein bisschen wegrutscht und dann irgendwie komisch auf dem Bein landet. Und auch da dachte ich mir, oh, ist er jetzt verletzt? Aber von dem, was man gelesen hat, also jetzt so die Dirt Sheet Seite oder beziehungsweise die Fightful Seite, die eine sehr, sehr gute Quelle sind, ist es so, nee, keine Verletzung. Jacob Fatu hat sich aber dann ab dann entschieden, das Bein halt sehr stark zu sellen. Was wieder so eine Sache ist, die ich meinte mit, der hat halt auch so eine andere Ring-Awareness. Der sagt dann jetzt, okay, ich kann jetzt weitermachen oder ich nehme das jetzt, diesen Fuck-up, nehme ich jetzt mit und verkaufen entsprechend, weil ich dann auch die ganze Zeit dachte, oh, ich muss auf jeden Fall checken, ob der jetzt verletzt ist.
Ja, ganz genau. Der hat quasi so für sich selber ein Audible entschieden, wie man so schön sagt. Also er hat da improvisiert. Ich habe auch gedacht so, oh, das Knie ist durch. Ja, aber anscheinend
nicht. Weil er hatte ja auch schon was am Knie, ne? Also hatten wir jetzt ja erst vor ein paar Monaten
bei
Jacob Fatu.
Nee, am Fuß war es. Ja, es war Fuß oder Knöchel, irgendwie sowas. Ja, genau.
Stimmt, Fuß.
Nein, aber das sah auch echt übel aus. Und er hat auch, also ich glaube auch, dass es wehgetan hat. Ne? Also dieser Sturz, der war auf jeden Fall nicht geplant. Ich glaube, so viel kann man sagen. Das war ein Fehler, der bei solchen Aktionen passieren kann. Aber er hat es ja wirklich verkauft und dann auch danach, ne? Also er hat es ja wirklich gerumpelt und hat gekämpft und so. Also das hat er auch wieder wirklich gut gemacht und hat da auch natürlich dadurch seinem Charakter und dem Match nochmal so eine gewisse Tiefe mitgegeben. Ne? Das fand ich echt gut. Ein Roman, der dann erstmal noch einen Low Blow zeigt und dann auch ein Spear gegen Solo. Roman wird dann aber kurz Zeit später auf den Tisch gepackt. Jetzt sind wir bei der nächsten großen Aktion.
Yo.
Und ein gewisser Bronson Reed klettert dann nicht nur aufs Top Rope, sondern klettert nach ganz, ganz oben und zeigt dann den Tsunami Splash von oben. Und CM Punk zieht dann hier Roman Reigns in allerletzter Sekunde weg. Bevor wir jetzt dazu Geschichte kommen, Bronson Reed eventuell auch verletzt. Also da hieß es wohl, dass da eventuell Verletzungen an den Knöcheln es gegeben haben könnte. Weil wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass der so ein bisschen awkward gelandet ist auf beiden Fußspitzen quasi. Aber es gibt noch nichts Genaueres. Zumindest zum
Zeitpunkt. Der Schaltpunkt springt auf eine 100 irgendwas Kilo Mann vom Käfig. Ne? Also das ist jetzt auch kein Wunder. Ich habe da wirklich auch wieder größten Respekt vor.
Das waren Shades of Rikishi tatsächlich. Es gab ja mal ein Cage-Match zwischen Rikishi und Val Venus, wo Rikishi einen Splash von oben gezeigt hat. Aber ohne Tisch und auf Val Venus.
Okay. Also sehr schön, so Hintergrundsachen oder so Callbacks dann zu haben. Ja, es hat mich dann so ein bisschen gewundert, weil im Endeffekt, das war ja der Moment, der dann Punk und Roman geeint hat, ne? Dass Punk ihn saved. Was ich komisch fand, ist, der Spear hat eigentlich keine Konsequenzen gehabt.
Ja.
Den Punk, also, er wird vielleicht irgendwann in irgendwelchen Promos nochmal angesprochen werden, aber eigentlich war der Spear egal.
Das war nur für den Moment, tatsächlich, ja.
Ja, genau, weil sonst gibt's ja dieses danach so, du hast mich gespeert und wir schuppen uns jetzt nochmal ganz kurz und dann sagt dann nochmal jemand, jetzt reißt euch mal zusammen. Kam gar nicht.
Nee, gab's nicht. Kann man kritisieren, ist so. Und ja, dadurch war natürlich erstmal hier Bronson Reed war aus dem Geschehen raus. Fatu natürlich angeschlagen. Du meinst auch,
dass Handshake von Roman und Punk.
Richtig, richtig.
Die Einheit ist jetzt da.
Ja. Trotzdem ein Solo Sikoa, der nochmal zurückfightet, ne, damit mit zwei Spikes gleich gegen Roman Reigns, nachdem da Fatu nochmal eingegriffen hat. Aber dann merkt man schon so, jetzt shiftet so das Gewicht so ein bisschen, ne? Also man merkt, das Momentum geht langsam in Richtung der alten Bloodline. Die Usos haben wieder ein bisschen Kraft schöpfen können, schaffen es ja dann auch hier Jacob Fatu aus dem Weg zu räumen quasi, der dann erstmal den 1D kassiert und dann geht's ja noch auf den Tisch und dann springt ja Jimmy Uso auch von ganz, ganz oben noch einen Splash durch den Tisch, aber Fatu wird von niemandem gerettet, deswegen kriegt er den voll ab und Jimmy Uso hat sich anscheinend hier bei dem Sprung ein Zeh gebrochen. Auch nicht angenehm. Hat man auch am Ende gesehen, der ist ja auch dann von, ich weiß gar nicht, ob es von Jay und Sammy oder so gewesen, der ist ja wirklich auch da untergeärmelt worden, wie man so schön sagt, und ist ja dann rausgetragen worden. Ja, und dann sehen wir halt nochmal, dass sich die OG nochmal sammelt quasi, ne, die tun sich nochmal zusammen, während Solo alleine ist, weil alle anderen sind abgefertigt worden. Ja, und wie hast du jetzt die letzte Szene gesehen? Roman steht ja dann nochmal da mit ausgebreiteten Armen Solo gegenüber. War das ein letztes Angebot so, Alter? Wir sind doch Familie.
Nee, ich glaube, ich habe es eher so verstanden nach dem Motto, hier jetzt du acknowledge mich, sag, ich bin wieder Tribal Chief. Ne, so, du hast jetzt hier die Chance, so die Rolle, die Ula Fala abzugeben. So, komm, akzeptier deine Niederlage, gib auf, ne? Und dann hat Solo aber gesagt, nix. So, weil dieses kurze Aufbäumen, ich will irgendwie einen Move zeigen und dann war es Superkick, Helluva Kick, GTS, Into Spear, 1, 2, 3, also ganz, ganz, ganz klares Finish, ne, also natürlich auch irgendwie ein protectedes Finish, weil du hast halt vorher 6 Moves gefressen, daher ist es auch jetzt irgendwie nicht fatal, da zu verlieren, aber es ist der Sieg, Roman pinnt Solo, ne, also um dieses Bloodline-Ding da weiterspielen zu können, der Ex-Tribal Chief hat den Tribal Chief gepinnt. Also von daher kannst du die Geschichte weitererzählen. Also es gab dann auch das Abklatschen von allen. Also es gab hier die Bloodline steht zusammen, Punk steht am Rand, dann klatschen alle mit Punk ab, alle stehen auch nochmal zusammen, Roman steht am Rand, waren auch so von den Shots her ganz gut gemacht, fand ich. Alle Posen zusammen, ne? Also die Bloodline, Punk mit der GTS-Pose. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da passiert noch was, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß auch nicht was, aber es wirkte so, oder?
Ja, man hat so ein bisschen drauf gewartet, ne? Aber im Endeffekt haben sich dann doch alle irgendwie wieder zusammengerauft. Also Punk hat zwar keine Umarmung bekommen von Roman Reigns, aber immerhin dann den Handshake nochmal, also so ein bisschen versöhnt, genauso auch wie dann ja Roman Reigns gegenüber Paul Heyman so, ne, einmal den freundschaftlichen Tribal Chief Klaps auf die Wange, so ungefähr.
Ich muss übrigens mal sagen, ne? Ich finde, Paul Heyman hat ganz komische Beziehungen. So, weil das eine ist mit Roman Reigns, das ist wirklich unterwürfig des Todes. So mit, ich bete ihn teilweise an und zitter schon immer fast, wenn er was sagt. Ich finde es auch komisch, dass das immer noch so ist, weil das eigentlich gar nicht mehr zur Bloodline passt, so wie es jetzt auch dargestellt wird. Und dann aber auch mit CM Punk, wo er sagt so, ja, ich bin hier für meinen Freund da, ich mache das hier alles für meinen Freund, aber dann auch schon sagt, du schuldest mir jetzt auch einen Gefallen, weil ich dir einen Gefallen getan habe. Also, das ist auch keine normale Freundschaft, wenn man so ehrlich ist. Jetzt stell mal vor, jetzt irgendjemand so braucht Hilfe beim Umzug und dann sage ich dir, ja klar, komm, ich helfe dir, um dann zu sagen, das ist jetzt aber auch 1:1. Ne? Also jetzt nächstes Mal musst du auch für mich, weil so funktionieren auch irgendwie keine Freundschaften. Also ich weiß nicht, vielleicht Paul Heyman auch da nochmal vielleicht überdenken, wie so soziale Gefüge funktionieren.
Glaubst du, Paul Heyman sagt dann irgendwann im Title-Match von Roman Reigns, von mir aus gegen Gunther oder so, glaubst du, er kommt dann raus und sagt, es tut mir leid, ich schulde noch jemandem einen Gefallen, dieses Match ist ein Three-Way-Dance.
Kommt Ilya raus. Ich bin halt sehr gespannt, was man jetzt daraus macht mit diesem Gefallen, weil das ist ja auch eine Sache, die hat ja auch Roman gestört bei SmackDown und das war dann auch von Paul Heyman, wir konzentrieren uns jetzt auf Wargames und alles andere können wir dann besprechen, wenn es soweit ist.
Ja.
Also mal schauen, was man damit macht. Man hat auf jeden Fall jetzt wieder so eine Variable, die wir jetzt nicht benennen können, was es ist, wie, wo, was. Und wo man dann immer im Podcast sagen kann, es gibt ja noch diesen einen Gefallen, den man dann immer erwähnen kann. Mag ich eigentlich. Auch wenn es keine normale Freundschaft ist.
Es ist halt ein sehr guter Cliffhanger einfach. Ne? Du kannst damit sehr gut arbeiten. Also im Augenblick würde ich sagen, dass CM Punk, also, oder andersrum, dass weder Paul Heyman noch Roman Reigns noch die alte Bloodline irgendwas hat, was CM Punk als Gefallen bräuchte. Also außer vielleicht für den Umzug oder so, aber alles andere haben die nicht. Aber das kann natürlich mal spannend werden, falls Roman Reigns dann doch irgendwie nochmal Titelträger wird oder so. Und dass dann CM Punk sagt, ach übrigens, da war doch noch ein Gefallen, weißt du noch? Hier, da haben wir es damals gesagt, in diesem Schubringraum. Deswegen ist ein schöner Red Herring, ist ein schöner Cliffhanger, den wir hier eben haben. So eine kleine Stipulation im Hintergrund, über die wir dann noch diskutieren können. Und genauso auch, worüber wir diskutieren können, ist natürlich über den Fortbestand dieser Feder. Also muss ich einen Solo Sikoa jetzt Sorgen um seine Tribal Chief Ambitionen machen, weil das irgendwann muss es jetzt ja in die Richtung gehen, dass Roman auch wirklich diese Position anfechtet, oder?
Ja, die Frage ist, ist es bei Mania? Weil da macht's ja irgendwie Sinn.
Ja.
Aber auch da, was machst du bis Mania?
Das ist halt die Frage.
Es sind halt noch 4 Monate, ne?
Ja.
So 4,5. Also, da ist noch viel Catch-Zeit. Und da tue ich mich hier so ein bisschen schwer mit, wie man diese Zeit jetzt füllt. Also es gibt da natürlich noch verschiedene Abwandlungen, Tag-Team-Matches, irgendwie irgendwas, ne, Sachen innerhalb der Bloodline. Mal gucken. Also ich persönlich weiß es nicht, weil eigentlich muss es jetzt kommen. Weil es gibt keinen Grund, jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt wieder Tribal Chief, ich werde jetzt wieder Tribal Chief.
Ja.
Die Frage ist, wie sorgst du dafür, dass es erst bei Mania so ist, falls es erst bei Mania so ist, ne? Das weiß man natürlich nicht.
Es ist Solo, zieht jetzt einfach so einen MJF-Move durch und sagt, du musst erstmal durch alle Verwandten, die auf meiner Seite sind, durch oder so.
Ja.
Und dann hier ist noch Lance Anoa'i hier und dann ist noch hier der Hikuleo und dann haben wir hier noch den anderen und Scylla, Fatu und ich habe keine Ahnung was. Da kannst du, also wenn der noch sich Roman jetzt gegen alle ihm missgütigen Verwandten durchsetzen muss, da kannst
dann
du 4 Monate
mit nächstes Jahr WrestleMania gegeneinander. Nein, also übernächstes Jahr.
Nur Quatsch, ja. Werden wir sehen. Mal gucken. Also war auf jeden Fall da beim Magazin reinhören, wenn wir dann über Raw sprechen zum Beispiel oder dann auch die Woche drauf, wenn wir dann über SmackDown sprechen. Lieber Kai, wir sind aber noch bei der Survivor Series. Alles andere ist Zukunftsmusik.
Ja.
Wie bist du aus der Survivor Series rausgegangen und wie viele Bananen bekommt die Show von dir?
Ich war wirklich gut unterhalten, muss ich sagen. Ich hatte Spaß. Ihr müsst übrigens nochmal anmerken, weil wir das auch in der Preview hatten. Die Wargames-Matches letztes Jahr waren kürzer, weil die waren 4-4. Die waren nicht 5-5, deswegen waren die letztes Jahr kürzer übrigens.
Ja, ja.
Weil wir das noch in der Preview hatten. Aber trotzdem, ich hatte hier eine gute Zeit. Und aus Podcast-Sicht war das Frauenmatch echt kacke. Aus so ein bisschen, ach, ich lass mich da so unterhalten beim Frühstück und Kaffee schlürfen, war so, ja, es halt, kann man so ein bisschen über die Stuhlschläge lachen und hier und da und da passiert was. Aber trotzdem, es war kein gutes Match. Sonst hatte ich mit allen Matches eigentlich eine gute Zeit. Also wirklich, wo ich sage, ach, das hat Spaß gemacht. Das US-Title-Match, so, ne, da ist Story drin, so Shinsuke ist wieder da, da passiert was. Das IC-Championship-Match war sowieso super, super stark, fand ich. Also es ist ein Three-Way, genau wie ich es mag. Gunther gegen Priest war jetzt nicht das beste Gunther-Match für mich, ne, weil die Paarung haben wir auch schon gesehen. So, es war dann dieses klassische Körperteil überarbeiten, okay, hätte für mich persönlich keine 19 Minuten gehen müssen, aber das ist jetzt trotzdem auch irgendwie Jammern auf hohem Niveau. Und das Bloodline Wargames Match, da hatte ich eine gute Zeit mit, weil Storyline-mäßig ist da sehr viel passiert, sehr viel auch übereinander und wer mit wem wie wo interagiert. Im Großen und Ganzen würde ich Survivor Series eine 5,5 geben von 8.
Bin ich bei dir? Ich habe auch gerade überlegt, so 5 oder 5,5. Ich finde, das war insgesamt eine runde Show. Der Opener war enttäuschend. Also das war wirklich schade, dass das so wirklich passend zum Aufbau eigentlich gewesen ist. Ne? Wir haben viel über den Aufbau von dem Damen-Wargames-Match gesprochen und leider hat sich auch das alles im Match manifestiert, was wir vorher kritisiert haben. Da waren letztlich wirklich nur die letzten 10 Minuten wirklich spannend und die haben einen dann wirklich abgeholt. Ansonsten aber war der Rest der Card, auch diese 3 Zwischenmatches, so nenne ich einfach mal, die waren gut und die waren unterhaltsam und die haben allen Sinn und Zweck erfüllt. Main Event mit dem Wargames Match hat mir sehr viel Spaß gemacht, viel Story-Entwicklung, viele Möglichkeiten, gutes Character-Work, gute Aktionen, vielleicht hier und da ein bisschen zu viel Risiko, brauchen wir 2 große Splashes von ganz oben, aber
ja.
Nichtsdestotrotz hat's mich echt gut unterhalten und deswegen bin ich auch bei 5,5, weil es weil ich da auch wirklich mit einer positiven Note rausgegangen bin. Klar, es gab jetzt keine große Konsequenz mehr, aber die wollen halt auch noch ein paar Leute vor die Bildschirme kriegen. Entsprechend macht das Sinn, dass man da auch so ein bisschen die Cliffhanger und ein paar Fragen noch offen lässt. Passt schon für mich. Aber hat Spaß gemacht, war eine gute Show, wie ich finde, insgesamt, wenn man mal eben von dem Opening Contest absieht, der leider sehr enttäuschend daherkam. Ja, Kai, möchtest du noch was sagen?
Ich gehe jetzt am Weihnachtsmarkt. Tschüss.
Das ist ein guter Plan. Der Kai, der betrinkt sich gleich mit Glühwein und ich mache jetzt den Podcast gleich fertig.
Sehr schön. Arbeitsteilung.
Genau. Und wir hören uns dann hier im Freefeed natürlich zum Wochenend-Podcast. Da gibt's Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne. Und ansonsten verweise ich nochmal auf unsere 1000 Podcasts bei Patreon und Steady und jede Menge neuen Content, den es da natürlich dann eben auch gibt, wenn ihr uns unterstützen möchtet. So, dann machen wir hier an der Stelle den Deckel drauf und ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.